Du, Olli, der Chrissy, der hat sich letztens bei mir beschwert. Der sitzt schon seit 3 Folgen mit Chef in einer Höhle und du schreibst ihn einfach nicht raus. Was ist denn da los?
Tja. Ja, da hat er schon recht. Gefühlt spielt echt jede Episode in so einem Loch. Weißt du was, Dieter? Heute ist es soweit. Wir holen ihn einfach als Gast zu uns und dafür schreibe ich ihn aus der Höhle.
Der Chrissy soll in seiner Höhle bleiben.
Olli, wer war denn das jetzt?
Herzlich willkommen, liebe Freunde, zur neuesten Ausgabe von He-Mans Machtschädel, dem einzig wahren und original Motu-Hörspiel-Review-Podcast. Heute besprechen wir das wunderbare Werk Die Zauberrüstung. Ja, und gerüstet für die Folge ist auch mein Bro, der Dido. Hallo, Dida!
Es war jetzt kein guter Reim, Olli. Aber ja, liebe Hörer da draußen und liebe Hörerinnen, ja, ich freue mich, dass wir heute wieder uns eingefunden haben. Es war ja, Olli, es war nicht ganz so einfach, oder? Wir hätten ja schon früher aufgenommen, aber ich war krank. Aber ich habe wirklich alles eingeworfen, was ich in der Apotheke kaufen konnte, um mich für heute fit zu machen, ja. Nur Pferdeentwurmungsmittel habe ich noch nicht probiert, aber alles andere habe ich mir reingekippt und so bin ich heute auch hier voller Energie und dann starten wir mit unserem Hörspiel-Review. Aber beim Intro, Olli, wer war denn das? Da hat sich doch jemand statt Chrissy reingedrängt in die Folge, oder?
Ich fürchte, der Chrissy muss in der Höhle bleiben und schmachten weiterhin. Es hat jemand seinen Platz eingenommen und da bin ich sehr, sehr froh, denn er hat einen exzellenten Ruf in nerdigen Kreisen. Es ist niemand Geringeres als der Manuel Miesner vom Himanischen Quartett. Guten Abend, Manuel.
Guten Abend. Ich freue mich, hier zu sein. Schön, wieder mit euch hier gemeinsam eine Folge aufnehmen zu dürfen. Und natürlich vielen herzlichen Dank an euch beide für die herzliche Einladung.
Super, dass du wieder da bist. Relativ spontan hast du Zeit gefunden. Und das wird heute eine ganz feine Sache. Wenn wir morgen aufnehmen würden, dann hätte ich jetzt zu dir gesagt, guten Abend, Manuel. So wie unser Freund Orko hier in der Hörspielfolge dann.
Oh ja, wieder einer der Highlights. Zumindest mal einer der Highlights in dieser Episode schon.
Genau, aber ich wollte nicht, dass du dann zu mir sagst, so früh morgens verstehe ich keinen Spaß.
Ja, ganz richtig.
Nein.
Ja, wunderbar, Manuel. Wir haben mit dir wieder eine echte Masters-Koryphäe zu Gast. Dafür, da lasse ich natürlich auch gerne den Chrissy in der Höhle.
Hoffentlich nimmt er mir das nicht übel.
Ja, wenn, dann nimmt er es uns übel und nicht dir.
Ja, wer das Himanische Quartett nicht kennt, ganz kurz, Manuel, ihr seid ganz, ganz lange schon im Podcast-Wesen unterwegs und natürlich bist du auch, was wir mit dir ja schon mal im Extra-Interview besprochen haben, der Gründer von planeteternia.de. Du hast gestern auch aufgenommen, das Himanische Quartett.
Ganz genau,
bei
ja.
Bei euch gibt es ständig. Genau. Ständig neue Sachen, oder?
Ja. Also wir sind ja sehr, sehr bemüht, regelmäßig Content zu liefern. An dieser Stelle natürlich herzliche Einladung, mal auf Planeteternia vorbeizuschauen, wer von euren Hörern hier, von den Hörern hier vielleicht noch nicht auf der Seite war. Wir bieten wirklich regelmäßig Content. Unter anderem, hast du es gerade schon gesagt, Olli, das Himanische Quartett. Das ist quasi unser Podcast. Wir sind seit über 10 Jahren mittlerweile am Start. 215 Folgen stark mittlerweile und in den letzten Episoden tatsächlich sogar mehr und mehr sogar mit Videospur, wo man uns dann live zuschauen kann, wenn wir den Podcast aufnehmen.
Also da unbedingt mal reinklicken und reinhören. Unbedingt reinklicken und reinhören sollte natürlich auch beim Chrissy und meinem anderen Podcast Die rechte und die linke Hand des Podcasts. Auch da gibt's alle Helden, die eure Jugend begleitet haben. Eben in der kurzen Bio, ein etwas lockereres Format und sehr lustig, locker auf Österreichisch. Und auch da, gell, Manuel, hast du bald mal einen wunderbaren Auftritt. Da freue ich mich schon sehr drauf.
Absolut, absolut. Da freue ich mich ebenso drauf. Ich will jetzt noch nichts verraten an dieser Stelle, aber ich bin schon sehr gehypt.
Ja, Wahnsinn. Ja, da weiß ich ja noch nicht mal was davon. Also da habt ihr das habt ihr gut hinter Verschluss gehalten.
Verschlossenen Gramdorf-Kiste ist das Geheimnis.
Ja, genau. Ja, nein, die Wahrheit natürlich, die da ist natürlich, der Olli hat mich angerufen, hat gesagt, du, ich habe eine Idee. Und bevor er aber mit mir weiter darüber gesprochen hat, muss ich sofort ein Vertrag unterschreiben, dass ich nichts sagen darf und so weiter. Also das ist ganz mysteriös. Ja. Olli nimmt das wirklich ultra genau, also von daher.
So ein richtiger Knebelvertrag, ja.
Absolut, ja. Absolut, ja.
Du kennst das ja, Dieter.
Ich kenne das.
Aber das liegt in der Zukunft. In der Gegenwart, da liegt das Hörspiel Die Zauberrüstung, ja, auch nicht ganz. Überleitung vielleicht nicht optimal, aber ihr wisst, was ich meine. Manuel, kannst du uns kurz beschreiben, wie du dieses Cover findest und was man überhaupt darauf sehen kann?
Ach ja, also ich habe tatsächlich versucht, ein bisschen drüber zu sinnieren, was wir auf diesem Cover sehen. Das Cover ist natürlich im typischen Europa-Stil, würde ich jetzt mal sagen. Also wir haben jetzt hier He-Man abgebildet, ganz genau, Zauberrüstung He-Man zusammen mit Mechaneck, die in einer Kulisse sich befinden, wo ich mir tatsächlich nicht sicher bin, was das jetzt genau darstellen soll. Also es ist irgendein Bauwerk, ob das jetzt, sag ich jetzt mal, wir kommen später im Plot dazu, ein Stück der Mystic Mountains darstellen soll, ob das jetzt vielleicht auch das Kellergewölbe von Castle Grayskull darstellen soll, man weiß es nicht so ganz genau. Aber was wir schon öfter bei den Hörspiel-Covern leider hatten, trifft auch hier zu. Diese gemeinsame Szene, die wir jetzt hier sehen, wird im Hörspiel in der Form nicht vorkommen. Beide Charaktere sind natürlich vorhanden, aber leider nicht in dieser Form und vor allen Dingen natürlich auch He-Man nicht sein rosa Zauberschwert dabei.
Ja. Ja, ganz richtig. Also auch ich habe mir gedacht, warum ist das Zauberschwert da so ja rosa oder rot? Weil ich habe dann auch natürlich die Toyline gegoogelt, da hat er kein rotes Schwert. Zumindest hätte ich jetzt nicht gefunden. Da hat er ganz normal das graue Zauberschwert. Ja, und zu dem, was du gesagt hast, Manuel, also für mich kommt es schon so vor, wie wenn die da auf der Palistrade, auf der Mauer von einer Burg stehen würden, also zum Beispiel auf der Burg Grayskull, aber ja, das kommt so in der Geschichte nicht vor, sie kämpfen nicht irgendwo auf der Burgmauer, sondern eben vor der Burg, ja, und ein unergründbares Geheimnis ist einfach, warum Mechaneck im Vordergrund ist, ja, der so gar nicht wirklich viel in dieser Folge ja zu tun hat. Keine Ahnung, waren da die Verkaufszahlen von Mechaneck am schlechtesten und man hat sich gedacht, man gibt ihn ganz vorne aufs Cover, vielleicht wird dann die ein oder andere Figur mehr verkauft. Keine Ahnung.
Ja, also wir haben natürlich öfter in den Hörspielen, sag ich mal, diese, ja, wie nenne ich das jetzt mal, so Werbeeinblendungen, ja, also, oder du merkst, dass Charaktere nur der Werbung wegen eingeführt werden. Ich finde, das macht Europa richtig gut eigentlich, also es kam mir als Kind nie als Werbung vor, das mag jetzt hier tatsächlich schon der Hintergrund vielleicht auch schon gewesen sein. Mhm. Bezüglich des rosa Zauberschwertes gibt es ja tatsächlich nur ein einziges in der Toyline, das von Prince Adam. Und ich könnte mir tatsächlich vorstellen, also so hat man sich zumindest mal, so kennt man die Geschichten, die einem erzählt werden von Europa, von Europa Studios, dass Mattel damals halt Europa halt eine Kiste mit Figuren zur Verfügung gestellt hat, in der Form dessen, dass sie gesagt haben, okay, hier habt ihr die und die ganzen Figuren, macht mal irgendein Hörspiel draus. So. Das resultiert darin, dass natürlich ein paar Ungereimtheiten immer wieder mal auftauchen. Wir erinnern uns an den ersten Hörspielen. Die Helden wohnen in Castle Grayskull, nicht in Eternus und so weiter und so fort. Und ich könnte mir fast vorstellen, dass dann halt jemand, der da halt nicht so bewandt ist in dem Thema, gesagt, okay, der He-Man hat doch immer ein Schwert dabei. Wo ist denn das? Ah, da ist es ja. Und schnappt sich halt dann unwissentlich das von Prinz Adam. Und somit ist es dann mehr oder weniger dann halt vielleicht abgezeichnet worden und damit vielleicht auf dem Cover gelandet. Aber reine Spekulation, wer weiß.
Reine Spekulation,
ja. Ja. Ja, oder sie befinden sich im Hyperraum und das ist Hyperraum-Eis, die da hinten. Und da verwandelt sich dann das Schwert von Grau in rosarot.
Da muss ich auch einlenken, Olli, weil wir hören ja bei der Folge Nummer 33, oder werden wir hören, 33 mit dem Eisvogel, der besteht aus Hyperraum-Eis und der wird als transparent beschrieben, nicht als rötlich. Mhm. Also von daher müsste dann das Schwert ja eigentlich weiß oder bläulich transparent sein. So, das war jetzt aber voll abgenördet hier.
Das war mir zu viel, Manuel.
Ja, soweit zur, sag ich mal, inhaltlichen Beschreibung des Covers. Vielleicht noch ganz kurz, wie das Cover auf mich wirkt. Also von der Stimmung her, irgendwie schauen sie beide ein bisschen unbeteiligt, He-Man und Mechaneck. He-Man so ein bisschen fragend, nach rechts, Mechaneck zwar mit Kampf ist lustig nach vorne, aber man erkennt irgendwie da auch keinen großen, er drückt hier nicht sehr viel aus. Also irgendwie für mich bringt das Cover keine Stimmung rüber, wenig Spannung oder eine Atmosphäre. Es ist eher so ein bisschen ein Verlegenheitscover für mich.
Ja, gut. Also das können wir mal so stehen lassen. Cover ist nix. Hat es schon bessere gegeben, auf jeden Fall.
Da hat es definitiv bessere gegeben.
Genau. Gut sind normalerweise immer die Synchronsprecher beziehungsweise die Sprecher in dem Fall, weil Synchronsprechen tun sie ja gar nicht. Und die Rollenbesetzung ist hier natürlich auch wieder grandios. Es gibt zwei neue und der eine ist im Hörspiel dann Too Bad und dieser Mann heißt Harald Pages. Und Harald Pages ist 1930 geboren, lebt meines Wissens noch und ist ein sehr aktiver Hörspielsprecher und war es zumindest, ja, und ist in vielen Serien auch zu hören und die häufigsten Auftritte hatte er in Die fünf Freunde als Onkel Quentin. Da hat er 1978 begonnen, die Rolle zu sprechen und erst 2001 wieder aufgehört. Also da hat er durchgehend die ganze Zeit den Onkel Quentin gesprochen, bis er dann von einem guten Freund von uns abgelöst worden ist. Und zwar von Andreas von der Meden. Der hat diese Rolle dann 2001 übernommen. Ja, und man kennt ihn auch als Meister Splinter in Teenage Mutant Hero Turtles, allerdings in der Hörspielreihe. Und auch in die drei Fragezeichen und in TKKG. Wie so oft hat er wechselnde, kleinere Charaktere gesprochen. Ganz witzig finde ich persönlich, dass er in Bob der Baumeister den Bauer Gurke spricht.
Das ist aber extrem in der Fernsehserie, lustiger Name. Oder
gibt's da? Ich glaube, da ist die Fernsehserie gemeint. Das weiß ich leider nicht, lieber Dieter. Ihr habt die größeren Kinder, ihr seid da vielleicht, ja. Ihr müsst das eigentlich Ahnung. Wissen.
Aber ich glaube, Bob der Baumeister gibt vielleicht als Hörspiel nicht so wahnsinnig viel mehr.
Also ich kann mich tatsächlich nicht daran erinnern, ob es das gibt. Ich weiß nur, Bob der Baumeister lief eine Zeit lang, wo meine Kinder noch kleiner waren, rauf und runter. Ich kann mich an den Charakter Bauer Gurke nicht erinnern und nicht mal an den Namen, obwohl ich den so
ich leider
so
auch
super nicht. Finde.
Ich finde den genial.
Ja, der Name wäre hängen geblieben bei mir. Also Bauer Gurke, den hätte ich mir gemerkt. Also ich habe auch keine Erinnerung daran.
Ich sag mal so, wenn du den Bauer Gurke sprichst, dann hast du es geschafft.
Also, ich glaub's auch. Ich glaub's auch. Eine ganz kleine Anekdote vielleicht an dieser Stelle mal. Ich bin mit meiner Familie mal in Urlaub gefahren, nach Spanien, nach Valencia, so mit dem Auto. Das sind von hier aus ungefähr 15 Stunden Fahrt, reine Fahrzeit. Damit, weil meine Kinder noch klein waren, dachte ich, ich tue denen einen Gefallen. Und mach hinten zwischen den beiden Vordersitzen quasi ein Tablet, dass meine Kids nebenher ein bisschen, Fernsehen nicht, aber ihr wisst, irgendwelche Programme sich anschauen können. So, damals war das noch nicht so mit dem Internet, dass man es dauerhaft hatte. Deshalb habe ich Bob der Baumeister auf Amazon, Quatsch, auf Apple gekauft damals. Und dann lief das 15 Stunden am Stück im Auto. So, und das Hauptproblem dabei war dieser blöde Lautsprecher vom Tablet, der ist auf der Rückseite vom iPad. Und dann natürlich noch genau auf der Seite, wo ich mein Ohr hatte. Also, ich konnte danach quasi fließend Spanisch sprechen. Das machen sie in der Sendung häufiger. Aber mir ist Bauer Gurke nicht im Gedächtnis geblieben. Unglaublich, trotz 15 Stunden Dauerschleife.
Ich kann's mir wirklich bildlich vorstellen. Hinten brüllt dem Manuel der Bauer Gurke ins Ohr. Der Manuel dreht sich um. Sei still, du Chaot!
Ja, genau. Ach, herrlich.
Okay. Naja, was ich auch noch rausgefunden habe, ist, dass er in der Serie Superman, die Abenteuer von Lois und Clark, den Chefredakteur Perry White gesprochen hat. Also da vielleicht auch wieder erkennungswert für euch.
Ja, ist aber auch da schon zu lang her, wo ich die Serie gesehen habe. Also können die mich jetzt auch nicht mehr dran erinnern.
Schade, dass den Too Bad leider dann nicht mehr gibt. Also den gibt es nur in dieser einen Folge. Und ja, den brauchen sie dann kein weiteres Mal. Leider, finde ich schade.
Das ist wirklich
sehr
schade. Sehr schade um den Harald Parkes und weil der das wirklich großartig macht. Aber auch, weil Too Bad als Charakter natürlich auch einiges hergeben kann. Aber da werden wir später noch dazu kommen.
Genau. Wobei an der Stelle ein ganz kleiner Hinweis. Too Bad taucht noch einmal in Folge 26 auf. Allerdings glaube ich nur als Erwähnung, nicht mehr als Sprechrolle. Da ist es damit dann tatsächlich jetzt hier vorbei.
Das hatte ich gar nicht mehr im Blick. Wobei ich muss jetzt auch wirklich eingestehen vor der gesammelten Hörerschaft, die Erinnerung an diese folgenden Hörspiele, es gibt natürlich schon immer wieder Highlights und auch die letzten natürlich kenne ich gut, aber da gibt es schon einige, wo die Erinnerung sehr blass ist mittlerweile und die ich einfach mir nicht mehr dazwischen angehört habe so richtig. Da freue ich mich dann auch jetzt schon, sie wieder aufzuwärmen.
Genau, wir hören ja auch nicht alle Hörspiele voraus, sondern Olli und ich machen das wirklich so, das nächste Hörspiel, das wir angehen, das hören wir uns ein paar Mal an und dann machen wir unser Review dazu. Und da müssen wir uns drauf verlassen, was auch die diversen Internetseiten dann schreiben. Und ja, aber wir glauben dir das natürlich, Manuel, du bist der Experte, also da werden wir drauf achten, wenn wir zu Folge 26 kommen.
Jawohl, und kommen tun wir jetzt zum nächsten Charakter, und zwar zu Stinkor, ich sage absichtlich ein SCH, weil das gefällt mir sehr, sehr gut in dieser Folge, wo der sagt, der Stinkor soll in seiner Höhle bleiben. Das sagt zwar nicht der Stinkor selbst, aber das macht nichts. Stinkor wird gesprochen und Dieter, das ist ja wohl unser Mann, oder? Dieter Ohlendiek. Also das ist ist ein bisschen eine Mischung aus uns zwei, oder? Aus Dieter und Olli.
So, Tatsache! Ja, das fällt mir jetzt erst auf.
Der Ohlendiek. Ja, mir auch.
Da habe ich auch noch nicht drüber nachgedacht. Ja.
Der Dieter Ohlendiek ist am 3. November 1943 geboren und am 20. Mai 2000 leider verstorben. Er hat in dieser Folge, wie gesagt, den Stinkor gesprochen und hat diese Rolle dann auch in der Folge 37 noch einmal eingenommen. Und ja, dazwischen gibt es ihn auch mal zu hören, allerdings nicht als Stinkor, sondern als Man E-Faces. In der Folge 24 ist das dann.
Also gleich in der nächsten Folge.
Ganz genau. Ansonsten ist über ihn gar nicht sehr viel bekannt. Ich habe mir alles durchgelesen, was ich gefunden habe. Es ist tatsächlich nicht viel Erwähnenswertes drinnen. Hauptsächlich natürlich im Wikipedia-Artikel. Er hatte Rollen in verschiedenen deutschen Produktionen, wie Tatort zum Beispiel. Und man hört ihn auch bei einer Drei-Fragezeichen-Folge, bei Dreckiger Deal, da ist er ein Wachmann, und zweimal bei DKKG. Da habe ich mir allerdings nicht die Mühe gemacht, herauszuschreiben, welche Folgen es sind. Genau. Ja, du hast dir noch die Mühe gemacht, den Monsterkämpfer herauszufinden, Dieter.
Naja, das, weil das muss in dieser Folge sein. Also Klaus Fuchs tritt auch auf als Sprecher in dieser Folge. Den kennen wir bereits. Vor 2 Folgen war er in der Folge Dämon Modulok zu hören als Grizzler. Er wird auch später noch als Dragstor zu hören sein. Aber in dieser Folge ist er eben einer von Skeletors Monsterkämpfern. Und er sagt den legendären Satz: Der Stinkor soll in seiner Höhle bleiben. Und das ist absolut erwähnenswert. Klaus Fuchs mit einer großartigen Line.
Absolut. Eine Line, die uns natürlich da auch begleitet hat, jetzt für die Endschlussfrage dann immer.
Ja, natürlich.
Bis
natürlich.
Zu dieser Folge. Heute gibt's was Neues.
Genau. Ja, wollen Gut. wir uns gleich mal dem Inhalt der Folge widmen?
Bitte.
Also, was mir sehr gefällt, die Folge beginnt wieder mit dem Intro-Theme von Skeletor, also nicht mit der Titelmusik. Und warum? Ja, weil Skeletor und Hordak durch die Mystic Mountains streifen. Sie fangen nämlich dort mit der Hilfe von Modulok einen jungen Giftdrachen. Dieser Drache soll sein Gift im Kampf auf He-Man sprühen und ihn dadurch verletzen. Und Skeletor bindet ihn auch gleich mit einer Silberkette auf seinen Rücken. Ja, und der, wie heißt der jetzt auf Englisch? Nicht der Battle Armor Skeletor, sondern
Blaster.
Der Dragon Blaster Skeletor ist jetzt auch im Hörspiel angekommen. Genau. Im Königspalast, da ahnt man von dem alles nichts. Da ist Orko und Adam, die gehen gemeinsam in die Werkstatt des Waffenmeisters, denn sie wollen die neue Zauberrüstung begutachten. Das ist eine Rüstung, an der Schwerter abprallen, Kratzer und Beulen verschwinden ganz von selbst, außer das Schwert ist aus Silber, denn dann zerstört es die Rüstung ganz leicht. Ja, und Man-at-Arms sagt, er will diese Schwäche unbedingt noch beheben, bevor er die Zauberrüstung dann He-Man anlegen wird. Was die Helden nicht wissen, ist, während Man-at-Arms das vorträgt, werden sie von Too Bad, dem Strategen des Schreckens, belauscht. Ja, und dieser Too Bad ist es dann auch, der in Snake Mountain ganz in freudig Skeletor erwartet, um ihm das Geheimnis zu erzählen. Skeletor, Hordak und Modulok kommen von den Mystic Mountains zurück. Dann beginnt gleich mal ein Streit zwischen Modulok und Too Bad, wer denn wohl das stärkere Doppelkopfmonster ist. Ja, Skeletor genießt diesen Streit, der in einen gewaltigen Kampf ausartet, gebietet ihnen aber dann doch Einhalt, und Too Bad erzählt dann dem Skelettgesicht von He-Mans Zauberrüstung und von ihrer Schwäche. Ja. Dann sind wir wieder bei den Masters. Diese brechen nämlich auf in die Mystic Mountains. Also Ramen, Many Faces, Mechanic, Buzzoff und Battlecat, die machen sich auf, denn sie wollen dort Kristalle suchen, die Man-at-Arms für die Vollendung der Zauberrüstung benötigt. Ja, und da, wenn man so in den Bergen spazieren geht, da will man natürlich die frische Luft genießen, aber auf einmal überrascht sie ein ganz übler Geruch, ja, und sie werden alle bewusstlos. Sie können diesen Geruch nicht ertragen, denn der Geruch kommt von niemand anders als von Stinkor. Ja, der hat unsere Helden bis in die Bewusstlosigkeit gestunken. Und ja, Hordak hat ihn begleitet mit einer Gasmaske, und Hordak und Stinkor sammeln dann auch die Masters alle auf und bringen sie als Gefangene nach Snake Mountain. Ja, dort ist Skeletor auch wirklich euphorisch. Er freut sich natürlich, dass er die Masters als Gefangene nun hat. Er freut sich über seinen neuen Mitstreiter Stinkor, den aber gleich mal sicherheitshalber in eine Höhle in einiger Entfernung zu Snake Mountain verweist. Also auch Skeletor hält das nicht aus. Ja, und Skeletor möchte sich dann auch mit seinen Schergen beraten, als plötzlich ein Adlerschrei ertönt. Soa, der Adler, der kreist über Snake Mountain und verhöhnt scheinbar die Bösewichte. Das lässt sich natürlich eine Monsterspinne wie Spidor nicht gefallen. Die taucht nämlich unerwartet auf. Er greift den Adler und spinnt ihn ein. Ja, jetzt sind schon einige gefangen. Einige Masters, auch Soa. Und die Bösen vermuten natürlich auch gleich, obwohl sie es eigentlich seit Folge 19 das Dämonenpferd schon wissen könnten, dass sie mit Soa auch den Geist von Castle Grayskull gefangen haben. Und sie freuen sich ganz überschwänglich. Sie sind sich des Sieges gewiss. Aber sie beschließen, oder Skeletor beschließt eigentlich, sie feiern und zechen erst einmal die Nacht durch, um dann im Morgengrauen anzugreifen. Ja.
Ja, Prost, oder?
So ist es auf Snake Mountain, ja.
Ja, ja. Wie die Jungs von Reds.
Ganz richtig. Ja. Ja, im Königspalast, sind Man-at-Arms und He-Man werden überrascht durch ein seltsames Geräusch. Orko vermutet gleich, dass es von Teelas Gemach kommt. Sie gehen dorthin und finden dann Teela auch vollkommen verändert vor. Bewusstlos, schwebend im Zimmer. Ja, ihr Körper ist wie aus Glas und sie erscheint zu glühen. Und Man-at-Arms fleht so richtig um Hilfe. Ja, wir müssen Teela, seine Ziehtochter, retten. Und He-Man sucht dann auch gleich Rat beim Geist von Castle Grayskull. Ja, und als sie zur Burg hinfliegen, die Burg betreten, da beschwört He-Man den Geist. Der taucht jedoch nicht auf. Er kann sich nicht manifestieren. Er kann nur im roten Nebel ein verschwommenes Bild zeigen. Und darin zeigt der Geist von Grayskull so etwas wie einen Keller und Kristalle. He-Man erkennt das Bild und denkt sich, ja, das muss doch der Keller hier in der Burg Grayskull sein. Sie steigen ins Gewölbe hinab und dort finden sie auch tatsächlich genau die Kristalle, die Man-at-Arms zum Fertigstellen der Rüstung benötigt. Das ist ja mal ein Zufall oder vielleicht auch weise Vorausplanung vom Geist. Wie auch immer.
Ja, werden wir dann besprechen.
Genau. Ja, und die Kristalle machen auch noch etwas, nämlich als He-Man, Orko und Man-at-Arms wieder zurück zu Teela kehren, die immer noch in ihrem Zimmer schwebt, da legt He-Man ihr einen Kristall auf die Stirn. Orko schickt noch einen Zauberspruch nach und dann kommt Teela auch wieder zu sich und wird normal. Ja, Teela erinnert sich dann, dass sie in dieser Trance, in der sie war, von einem Adler und einer Monsterspinne geträumt hatte. Und sie kommt dann zu dem Schluss, dass der Adler Soa wohl von der Spinne gefangen worden sein muss. Unsere Masters sind dann natürlich entschlossen, den Adler aus den Clown Skeletors zu befreien. Aber auch He-Man sagt, nicht gleich, machen wir erst morgen früh. Sie nutzen jedoch nicht die Nacht, um durchzusaufen, sondern Man-at-Arms arbeitet mal die ganze Nacht durch und vollendet die Zauberrüstung. Und ja, am nächsten Morgen legt er diese auch He-Man an. Und sie passt, sie sitzt und auch ein Hieb mit dem Schwert von Man-at-Arms auf He-Mans Brust hat keine Auswirkung. He-Man bleibt unverletzt. Die Zauberrüstung, die funktioniert. Wahnsinn.
Man-at-Arms trinkt eher Kaffee, glaube ich, oder? Da wird er so eine Kanne Kaffee aufgesetzt haben.
Ja, so ein Techniker. So ein Techniker mit Kaffee und Zigaretten. Ich glaube, der raucht dann auch
genau.
So eine Packung
Pfeife
weg
vielleicht.
In einer Nacht. Genau. Ja, und die Masters brechen auf. Sie brechen nach Snake Mountain auf. Die Burg liegt im Nebel und sie brauchen einige Zeit, um sie zu finden. Und sie scheint dann auch ganz verlassen zu sein. Vor der Burg finden sie den Kokon, wo der Adler der Giganten eingesponnen ist. Man-at-Arms befreit ihn und der Adler fliegt schnurstracks nach Castle Grayskull. Und unsere Masters schlussfolgern ganz richtig, dass sie wohl dem Adler ganz schnell nachfolgen sollen, da Skeletor mit seinen Kämpfern bereits nach Castle Grayskull aufgebrochen ist. Ja, und so sieht's dann auch aus. Skeletor steht mit seinen Mitstreitern schon vor der Burg, vor dem Burgtor. Niemand stellt sich ihm in den Weg. Sie schaffen es auch, das Tor zu zerstören, als dann plötzlich Sohr auftaucht und die Bösewichte ablenkt. Gerade lange genug, damit nun auch die Masters auf ihren Windridern, auf mehreren hinzukommen können und sich in die Schlacht stürzen können. He-Man stellt sich natürlich sofort Skeletor in den Weg und es kommt zum Kampf. Ja, Skeletor, der natürlich das Geheimnis der Rüstung kannte und sein Schwert mit Silber überzogen hatte, schlägt ihm auf die Rüstung. Der Drache spritzt auch Gift auf die Rüstung, aber nichts hilft. Skeletor ist ganz überrascht. Sie können He-Mans Zauberrüstung nicht beikommen. Die Bösen bekommen dann auch Angst vor der Zauberrüstung und fliehen schnurstracks. Und somit ist Castle Grayskull dann letzten Endes auch gerettet. Ja.
Und so ist das, oder? Aus die Maus.
Das war's nun auch. Aus die Maus. So stellt sich die Handlung in dieser Folge dar.
Schlussgag gibt's schon, oder? Orko will seine Mitstreiter überzeugen, dass er die Bösen mit einem Stinkzauber in die Flucht geschlagen hat, was von den Masters belächelt wird.
Genau, der gute alte Orko will sich immer in den Vordergrund spielen.
Ja, vielen lieben Dank, Dieter. Vielen lieben Dank. Ich höre ja von unseren wunderbaren Hörern immer wieder in der Korrespondenz, dass sie oft zuerst das Hörspiel hören und dann unseren Podcast hinten ran. Das, liebe Leute, müsst ihr eigentlich gar nicht tun, weil der Dieter erzählt euch das ganze Hörspiel sehr detailgerecht und nimmt sich da die Zeit. Das ist schön, das freut mich sehr.
So, ja, das hilft ja auch, gerade wenn der Plot etwas wirr ist, da ein bisschen Linie reinzubringen.
Jawohl.
Aber kommen wir doch mal zum Anfang, zu den Mystic Mountains. Wie gefällt euch denn die Szene, das Intro mit der Titelmusik der Bösen und die Szene von Hordak und Skeletor?
Ja, ich sag nur Stimmung, Enthusiasmus, das ist das Allergeilste, wenn die Folge mit dem bösen Thema beginnt, oder Manuel?
Ja, also es ist auf alle Fälle mal eine Abwechslung. Es ist gar nicht so häufig. Also es wäre mal tatsächlich mal interessant zu wissen, wie oft das vorkommt bei 37 Folgen. Aber auf alle Fälle, glaube ich, kann man sagen, dass dass die Guten, sag ich mal, häufiger beginnen im Hörspiel, als das Skeletor tut. Von daher ist es eine gute Abwechslung. Ich mag diese Anfangssequenz. Ich mag auch grundsätzlich immer die Dialoge zwischen Skeletor und Hordak. Ich finde die Stimme von Hordak hier grundsätzlich passend gewählt. Also ich versuche das immer mit der Figur oder mit dem Charakter zu assoziieren, wie man ihn dann aus den Filmation-Cartoon beispielsweise herkennt und sowas. Und ich finde, das passt. Es ist ja so ein bisschen was Gesetztes drin, ein bisschen was Älteres drin. Und man kauft ihn so diesen Lehrmeister dann tatsächlich dann an dieser Stelle dann ab. Und ich bin tatsächlich dann oft überrascht, wie zurückhaltend Hordak dann auch tatsächlich dann auch oft ist, wenn er eigentlich schon merkt, okay, oh Gott, Skeletor, was, du machst schon wieder einen Blödsinn, aber das lässt er dann doch irgendwie dann zu, wissentlich, um ihn vielleicht versagen zu sehen, keine Ahnung, oder er hat immer noch Hoffnung, dass es Skeletor doch irgendwie hinbekommt. Aber egal, in dieser Szene finde ich es, wie gesagt, passend, schön umgesetzt mit diesem Geschrei von diesem Drachen, den sie dann dass sie eingebaut haben, von diesem Jungtier. Sehr, sehr glaubhaft umgesetzt. Auch die Szenerie, dass Skeletor letztendlich dann der Drache entwischt. Und dann noch, in Anführungszeichen, die Rettung kommt, in Form von Modulok, der den Drachen dann festhebt. Also für mich ein stimmiger Einstieg in diese Folge. Und ich finde auch eine schöne Erklärung, wie es zum Drachenkämpfer Skeletor letztendlich gekommen ist. Genauso haben wir natürlich auch nachher dann die Erklärung, wie es zur Zauberrüstung He-Man kommt. Beide erschienen ja in der gleichen Wave als Toy. Und finde ich gut, dass man die hier auch gleichermaßen behandelt und nicht einfach sagt, da sind sie, sondern ihnen tatsächlich eine kleine Origin verpasst.
Ja, da muss ich gleich zwei Sachen dazu sagen. Also einerseits, da gebe ich dir vollkommen recht, Manuel, die Soundkulisse oder die Soundeffekte, die waren super. Der Drache mit seinem Gebrüll und Gequietsche. Ich glaube, da haben sie zurückgegriffen auf die Soundkiste, die sie auch bei Folge 6 im Kerker Skeletors ausgepackt haben.
Oh, die Ratte, meinst du?
Ja, klingt so wie die Ratte aus den Teersümpfen. Ja. Aber absolut gefährlich, hört es sich an.
Ja.
Ja, und auch Modulok, wie er sich aus dem Boden erhebt und die Stimme mit dem Hall-Effekt, also das macht schon mächtig ja. Eindruck. Also wirklich, ja. wirklich cool, ja.
Absolut.
Das
absolut.
Also Modulok muss ja wirklich scharfe Krallen haben, wenn er da irgendwie im felsigen Gebirge irgendwie aus dem Boden rauskommt. Aber ja. Das ist überhaupt die Frage. Ich stelle mir das immer schon auch sehr lustig vor, wenn Hordak und Skeletor früh morgens sich die Wanderschuhe anziehen und durch die Mystic Mountains spazieren. Und der Hordak, der alte Lehrmeister, ja, der den Skeletor natürlich schon wieder mal richtig oder beziehungsweise eigentlich die Situation richtig einschätzt, ja, weil er fragt ihn ja noch, soll ich dir helfen, wie sie dann bei der Höhle angekommen sind.
Ja.
Und Skeletor, der alte Hitzkopf, der sagt nur mit Hang zur Selbstüberschätzung, nein, ich mach das schon. Mhm. Und was mir sehr, sehr gut gefällt, ist hier der Sound, während Skeletor in die Höhle geht, dieses nein, ich mach das schon, der wird immer leiser, so wie wenn er wirklich in die Höhle hinein verschwinden würde. Achtet da mal drauf, das ist super gemacht und taugt mir extrem. Und und dann Modulok.
So wie dem Chrissy immer diese Palastszenen mit Adam und Orko gefallen, so magst du gerne einfach diese Wanderungen von Skeletor, oder? Gemeinsam mit Beastman, gemeinsam mit Hordak.
Natürlich, das ist auch das Beste. Auf jeden Fall. Ja, und dann Modulok, auch wichtig noch, bevor wir in die nächste Szene gehen, wird ja hier auch darauf angesprochen, ob er sich nicht bis ins Innere von Castle Grayskull graben kann. Und aufgenommen wird das dann allerdings nicht mehr. Das ist natürlich auch eine Sache, die hier im Plot, wo die schade ist eigentlich, wäre eine vergebene Chance, sage ich jetzt mal. Ja.
Ja.
Also, da hätte man was draus machen können.
Ich glaube, wir haben das in unserer letzten gemeinsamen Aufnahme auch schon mal so ein bisschen thematisiert gehabt. Da ging es ja um diese Szene mit der Riesenboa. Boa, erhebe dich, oder wie er es dann da sagt. Und die dann letztendlich aus dem Erdreich dann rausgegraben kommt. Und ich glaube, da haben wir es schon ähnlich angesprochen gehabt, dass Modulok sich auch graben kann. Wir haben das bei Sturm auf Castle Grayskull gehabt, dass diese Roboterhände aus dem Boden irgendwie rauskommen und diese Burgtür öffnen, etc., etc. Eigentlich hätte Skeletor tatsächlich wissen müssen, wie es funktioniert und dass es von Erfolg gekrönt sein wird. Aber ja, du hast es schon richtigerweise gesagt. Umgesetzt, aufgegriffen hat es danach eigentlich nicht mehr. Der Dummkopf, der! Unglaublich!
Ja,
so ist es, ja.
Ja, und diesen, nämlich genau diesen Dummkopf, den Skeletor mit dem Giftdrachen auf dem Rücken, den hatte ich tatsächlich auch als Kind. Also der hat mir wahnsinnig gut gefallen. Ich war, glaube ich, auch in meinem Freundeskreis der Erste, der diesen Skeletor gehabt hat.
Ja, der war cool.
Ja.
Und da habe ich mich ganz, ganz toll gefühlt als Kind.
Ja, das war auch super, Dieter. Kann ich mich noch gut erinnern, wir beide, du mit dem Dragon Blaster Skeletor und ich nämlich mit dem Zauberschwert-Hiemen. Mit dem Zauberrüstung-Hiemen. Beide hatten wir nur diese Figuren.
Genau als, wie in dieser Folge, ja.
Und das hat natürlich super gepasst. Ja.
Hat super gepasst und vor allem zu dieser Folge. Aber trotzdem, Manuel, jetzt an dich die Frage. Kamen die gleichzeitig raus, der Dragon Blaster Skeletor und der Battle Armor Skeletor? Weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann mich zumindest in Österreich gar nicht an den Battle Armor Skeletor erinnern. Ist der auf dem deutschen Markt so erschienen? Oder?
Also tatsächlich ist es so, dass die beiden Battle Armor Varianten, also im Englischen heißen ja beide tatsächlich Battle Armor, und die sollten tatsächlich zum gleichen Zeitpunkt erscheinen. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass es in den USA auch so der Fall war für den deutschen Markt, oder besser gesagt, ich würde schon sagen, für den deutschsprachigen Markt wurde das aber anders entschieden. Wobei ich jetzt nicht weiß, inwiefern Mattel für Österreich vielleicht andere Entscheidungen getroffen hat als für Deutschland. Aber grundlegend war es halt so, dass sie dann gesagt haben, wir haben zwei Figuren mit exakt den gleichen Action-Feature. Das verkauft sich nicht. Also wir müssen da irgendeine Variation reinbringen. Mhm. Und deshalb haben sie gesagt, wir bringen jetzt den Zauberrüstung He-Man raus, nennen den auch Zauberrüstung He-Man und nicht Kampfrüstung He-Man oder irgendwas in der Form. Und bringen dazu dann aber eine andere Skeletor-Variante raus und dann halt den Dragon Blaster Skeletor. So, deshalb ist es für uns deutschsprachige Fans dann eigentlich eher gleichgesetzt, dass diese beiden Figuren eigentlich gleichzeitig erschienen sind, aber das war nicht flächendeckend so. Also das war tatsächlich dann einfach von Mattel für, ja, ich würde sagen, für den deutschsprachigen Raum oder vielleicht auch für den europäischen Raum so entschieden.
Mhm. Ist ja interessant, ja. Ich glaube, in der Wave 4 war das, dass die rausgekommen sind.
Genau.
Die anderen mit Stinkor und
ganz
und
genau, Bad ganz Man. Genau. Deshalb haben wir auch die ganzen Erwähnungen hier. Damit ist die Wave 4 fast komplett, die hier erwähnt worden, zumindest mal namentlich. Das sind genau diese Werbeeinblendungen, Anführungszeichen, die wir hier haben. Aber wie gesagt, ich finde das eigentlich von Europa ganz geschickt umgesetzt. Ja klar, er zählt jetzt Skeletor hier jetzt 20 Namen auf, übertrieben gesagt, aber es macht schon irgendwie Sinn. Für mich hat sich nicht wie Werbung angefühlt.
Ja. Gehen wir in die nächste Szene, Dieter, oder?
Genau, ja. Ja, die Palastszene, da wo Orko und Adam sich begegnen, in aller Frühe, noch bevor sie meine Damen in seine Werkstatt aufsuchen, für mich irgendwie eine Szene, die an Belanglosigkeit kaum zu überbieten ist. Irgendwie sprechen sie auch so. Orko begrüßt He-Man mit Hey, hallo! Und Adam ganz überrascht, also es kommt einem irgendwie so vor wie aus so einem deutschen Ulk-Film aus den 60ern, oder? Wie seht ihr das?
Ja, ganz kurz, wenn ich mich da vordringen darf, natürlich darf der Gast normalerweise immer zuerst antworten, aber weil es gerade mir nochmal aufgefallen ist, was ich hier sehr cool finde, ist, dass die erste Szene am Morgenspiel, das wird auch erwähnt, frühmorgens brechen hier Skeletor und Hordak in die Mystic Mountains auf und das jetzt auch am Morgen stattfindet. Und das finde ich eigentlich eine feine Sache, dass sie hier sozusagen den zeitlichen Kontext weiterspinnen. Das hat mir gut gefallen. Und ja,
darum war Grinch ja nicht dabei. Der schläft immer ganz gerne ein bisschen länger.
Naja, er ist ja bei Man at Arms. Er ist in der Werkstatt als Battle Cat.
Und unter der Bank schlafend. Ja.
Interessant auch, dass der Orko ein Schlafzimmer hat im Palast, dass er das überhaupt braucht. Ebenso wie Teela, die vermeintliche Tochter, der hat da auch irgendwie, also ja gut, von Man at Arms, aber trotzdem irgendwie auch, ja, merkwürdig irgendwie. Das habe ich mir irgendwie vorher noch nicht so ausgemalt. Bis zu dieser Folge. Und der Orko, der macht die Ohren zu und dann geht es darum, ob er auch die Augen zumachen kann und dann sagt er ja auch, eigentlich hat er ja gar keine Augen und da ist mir eingefallen, Arkia bei der unbezwingbare Drache,
ja.
Die hat ja schon Augen, weil er sagt ja, und dann hat sie mir ihr Gesicht gezeigt, sie hatte die schönsten Augen. Mhm. War das nicht die Arkia?
Ja, das war die. Da bin ich mir ziemlich sicher, du hast vollkommen recht, ja.
Ja. Investigativ.
Investigativ, ja. Ja, und du hast natürlich recht, ich habe mich jetzt getäuscht. Es war natürlich Orko und He-Man, also die waren bereits verwandelt beide. Somit auch kein Cringer, sondern gleich Battle Cat in der Werkstatt.
Ja, Manuel, was sagst du zu dieser Szene?
Ach ja, also diese einleitenden Szenen haben wir tatsächlich auch öfter in den Hörspielen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt sagen würde, dass es die belangloseste von allem ist. Also für mich ist es einfach so eine dieser nichtssagenden Szenen. Ob ich die jetzt tatsächlich ranken würde mit anderen nichtssagenden Szenen, ich habe keine Ahnung. Aber ja, was ich mich an der Stelle oft dann frage, ist, es wird jetzt hier tatsächlich, finde ich, jetzt kostbare Zeit verplempert. Ja, 3-4 Minuten. an Hörspielzeit und wir haben dann oft, sage ich jetzt mal, zum Ende hin, und ich finde auch tatsächlich schon bei der Hörspielfolge hier zum Ende hin immer so ein schnelles Ende, wo man sich dann wünscht, ach komm, das sollte vielleicht noch mal ein paar Minuten länger gehen, ein bisschen mehr erklären, ein bisschen mehr Dramatik reinbringen. Dann sind aber die 45 Minuten rum und das Hörspiel ist ratzfatz zu Ende. Warum hat man sich dann diese einleitenden, nichtssagenden Szenen nicht einfach mal gespart oder zumindest mal radikal gekürzt? Also natürlich, Dieter, du hast vollkommen recht, da geht es um nichts. Also
ja, es geht halt darum, ein bisschen, sag ich mal, ja, Klamauk da auch unterzubringen in den Folgen. Aber wie gesagt, es passt für mich da nicht. Es passt da meistens nicht rein, weil immer passierte vorher was Böses von Skeletor. Mhm. Und der Erzähler macht ja auch in diesem Fall wieder so eine Einleitung. Ja, die Verteidiger von Eternia sind nicht untätig. Sie wissen sehr wohl, dass Skeletor den Kampf um die Macht niemals aufgeben würde. Und dann wird der He-Man so dargestellt, so, Orko, ja, ganz schön früh heute aus den Federn. Und es passt irgendwie zu dieser Anfangsstimmung, die wirklich sehr, ja, sehr spannend war.
Ja.
War es für mich wirklich so ein bisschen ein Cut.
Ne. Dann cut mal rüber in die Werkstatt, würde ich sagen. Also.
Was wir da, wer da auffällig ist, ist Battle Cat. Der legt sich natürlich gleich mal mit Orko an.
Verhaltensauffällig.
Und vertreibt ihn auch dann, weil Orko wieder mal, ja, wie immer, einfach frech ist dem Kampftiger gegenüber.
Grrr!
Und
finde ich schon witzig eigentlich, oder?
Ja.
Ist doch irgendwie süß. Habe ich schon lachen müssen. Und dann schnell abreißen. Also das Kleinkind halt.
Ja, der Battlecat weiß halt, wie er den lästigen Orko los wird. Mit einem, Knurren.
Naja, der Orko knurrt ja den Battlecat an. Das ist ja das Witzige. Und dann der Battlecat sagt ja dann, wie ich am Anfang.
Der brüllt zurück.
Der brüllt ihn an, genau. Sieh dich vor, Orko. So früh morgens verstehe ich keinen Spaß.
Ja.
Was für ein schrecklicher Morgen. Ich bin nämlich lieber nochmal ins Schlafzimmer. Mach beide Ohren zu.
Aber man sieht, Battlecat, ja, der hätte in die vorherige Szene nicht reingepasst, weil der will kämpfen, ja. Der will endlich wieder sich Skeletor entgegenstellen und will ihn bekämpfen, vertreiben, besiegen. Und He-Man sagt ja auch, er ist sich sicher, dass heute noch was passiert.
Ja,
ja, und dann warten sie aber alle mal geschlossen eine Nacht. Aber ja.
Das ist ja jetzt genau, zu dieser Nacht kann man machen.
Der Battlecat.
Ja, aber das finde ich eine interessante Aussage, dass He-Man schon weiß, was heute passieren wird.
Ja.
Naja, warum auch nicht,
Ja, und er spoilert das dann auch dem Too-Bad, ne? Weil somit hört ja Too-Bad mit, dass He-Man weiß, dass heute noch was passiert. Das ist natürlich dann doppelt blöd gelaufen. Zusätzlich erfährt er auch noch die neue Waffe, dass es die gibt.
Ja, das ist richtig.
Aber Manuel, wie ist er reingekommen? Das ist die große Frage, ne?
Ja, also das haben wir, glaube ich, auch schon mal in anderen Folgen gehabt. Mantenna, der, glaube ich, irgendwo eindringt und Man-at-Arms entführt. Too Bad, der jetzt hier mehr oder weniger eindringen kann. Gut. Es ist früh morgens, die Wachen schlafen alle, ja. Es ist noch niemand am Burgtor vielleicht, ich habe keine Ahnung. Ach ja, keine Ahnung, also es ist halt so, wie es ist, sage ich jetzt mal. Ich hab mir gerade eben, wo ich euch zugehört habe, die Frage gestellt, wie oft kam es denn vor, dass das Hörspiel bereits mit He-Man beginnt und nicht mit Prinz Adam? Ich hätte jetzt vom Gefühl her gesagt, meistens ist es eigentlich mit Prinz Adam. Und dann habe ich weiter gedacht, wenn jetzt Prinz Adam jetzt hier wäre und Gefahr wittert und er sich verwandelt, dann würde das Too-Bad ja sehen. Ach Gott, was für eine Katastrophe. Mhm. Ja, wie lösen wir denn das Dilemma? Ja, wir schreiben direkt He-Man in das Skript rein. Damit kann er schon mal gar nicht in die Situation kommen, dass es irgendein anderer vielleicht mitbekommt. Keine Ahnung, ein bisschen Spinnerei im Kopf. Aber
schlauer Gedanke.
Aber das ist aber sehr schlau gedacht, weil wenn Adam mit Man-at-Arms da in der Werkstatt die Zauberrüstung bespricht, dann würden die ja darauf zu sprechen kommen, ja, wenn die vollendet ist, dann lege ich sie dir an und so weiter und dann würde Too-Bad das mitbekommen, ja.
Zwangsläufig, weil Orko wäre dabei, der weiß es, wäre kein Problem, Cringer sowieso. Ah, vielleicht ist das der Grund, ich weiß es nicht. Also wie gesagt, normalerweise verwandelt er sich ja wirklich nur direkt bei Gefahr. Und Gefahr ist er noch nicht. Er sagt ja selber heute noch, also er hat ja noch Zeit, er könnte noch mal hinlegen eine Stunde. Aber nee, er ist schon He-Man. Mhm.
Ja, finde ich spannend, was du da sagst. Ja, habe ich so noch nicht mir gedacht. Ja, super.
Ja, und ich weiß noch, also dass mir das super gut gefallen hat, diese Bezeichnung, ja, Too Bad, der doppelköpfige Stratege des Schreckens, war auch einer von den Figuren, die ich mir dann als Kind gekauft oder gewünscht habe. Also Too Bad war schon auch eine coole Figur. Die hat echt gut, die hat einen guten Eindruck hinterlassen.
Absolut, absolut. Ich habe die selber als Kind gehabt, zählte auch einer zu meiner Lieblingsfiguren zur damaligen Zeit. Auch vom Design her fand ich das sehr, sehr schick umgesetzt. Das Action-Feature, gut, diese schwingende Faust war jetzt nicht neu, aber das doppelte Schwingen und dann noch in gekippter Richtung, das war dann doch schon recht innovativ und hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und ich kann mich erinnern, als Kind, dann hat man oft dann immer dargestellt, dass die beiden Charaktere sich dann auch streiten. Und dann konnte man deren Köpfe zueinander drehen und haben sie immer geküsst. Und dann war immer Friede.
Und während sie gestritten haben, das ging nämlich auch ganz gut mit den Schwingarmen, hat man der eine dem anderen in
die Fresse hauen kann. Ganz genau, ganz genau.
Sehr geil. Na gut, ja, jetzt will er aber den Modulok in die Fresse hauen, oder? Und zwar mit ordentlich viel Schmackes und mit ordentlich viel Hall-Effekten.
Mit ordentlich viel Hall-Effekten, ja. Also das war ja der Streit zwischen Modulok und Too Bad. Da ist mir einfach aufgefallen, es war ein bisschen anstrengend zuzuhören, weil beide mit den gleichen Hall-Effekten sprechen. Ich meine, ja, logisch, sie sind beide ein Doppelkopfmonster. Aber dazu kommt noch, dass auch der Drache ständig gequietscht hat. Ja, die Ratte, hätte ich fast gesagt. Das war ein bisschen anstrengend beim Zuhören, aber sonst... Ja,
das ist wahrscheinlich auch dem Skeletor zu anstrengend gewesen, deswegen schreit er dann rein, also gut, Schluss, ich befehle es, hört auf zu kämpfen. Glaubst du, dass das daran liegt, dass er Ohrenweh gehabt hat?
Ja, das glaube ich nicht. Der wollte einfach mal ein bisschen, der hat sich erfreut, belustigt, ja, ich stelle mir den Skeletor ja so vor wie so einen römischen Kaiser, ja, der da im Kolosseum sitzt, der lässt mal ein paar Leute zu seiner eigenen Belustigung gegeneinander kämpfen, aber so klug ist er ja dann, er will ja nicht seine eigene Kampftruppe schwächen. Und ich glaube, Hordak sagt ja auch noch, Skeletor-Gebiete einhalt, die bringen sich noch um oder so. Und dann wird er natürlich auf seinen Lehrmeister.
Ja. So klug ist er auf jeden Fall, denn niemand ist klüger als er.
Das fand ich schön, das war klasse umgesetzt. Das war so richtig schön, erhaben, sage ich jetzt mal, ne? Irgendwie, dass er von vornherein sagt, ich bin der Beste und niemand ist besser als ich.
Genau. Und da Peter Passetti wieder großartig, weil der driftet ja da vorher auch so ein bisschen ins Klamaukige ab, wenn er so sagt, ach, du meinst, ich weiß es nicht. Ach, du bist klüger als ich, ja?
Ja, und das niemand ist klüger als du, hat aber schon ein bisschen einen Unterton, oder?
Ich habe mich das tatsächlich gefragt, wo ich mir das angehört habe, meint er das jetzt echt? Oder ist das Sarkasmus? Ich bin mir wirklich nicht sicher.
Ja, und vor allem, weil er dann legt er noch einen drauf, weil, Modulok ist das, Entschuldigung, jetzt habe ich kurz nachdenken müssen. Sie müssen ja dann aufhören zum miteinander kämpfen, die beiden doppelköpfigen Monster. Ja. Und der Modulok fragt dann den Skeletor, was wäre denn gewesen, wenn wir nicht aufgehört hätten? Das finde ich voll witzig. So. Gut, dass ihr aufgehört habt. Was wäre denn gewesen, wenn wir nicht aufgehört hätten? Und Skeletor, glaube ich, sagt dann hätte er mit dem Drachen Gift auf sie geschickt.
Ja, genau. So.
Dann ganz hätte genau. Mein Drache euch mit seinem Gift getötet. Wäre genau. Auch nicht besonders klug gewesen, dann gleich alle beide abzumurksen.
Ja, absolut. Ja, aber das hat auch was von so einem vierjährigen Kind, oder? Und was machst du, wenn ich trotzdem noch weitermache? Ja. Ja, dann nehme ich dir deine Masters weg. Würde ich natürlich nie machen, ja, aber.
Ja, besser. Also inkonsequent. Auch, Skeletor kann nicht sagen, ja, dann hast du eine Woche Snake Mountain Arrest oder so. Kommt ja auch nicht gut. Geht ja auch gar nicht, der Modolog, der gräbt sich ja aus Snake Mountain raus dann.
Eine Woche ja. Kommunikatorverbot.
Nein, aber in dieser Szene, was einfach wunderbar ist, ist Too Bad, wir haben ja schon gesagt, der Sprecher, der Harald Pages, das macht er ganz großartig, wie er Skeletor erzählt von der Zauberrüstung. Damit soll He-Man unbesiegbar werden. Aber diese Zauberrüstung hat eine Schwäche. Und dann fadet das so leicht aus. Und es kommt dann wieder die nächste Szene, die vom Erzähler eingeleitet wird. Das war wirklich ein super Outro aus dieser Szene. Und wie gesagt, vom Sprecher ganz großartig.
Super tolle Szene, absolut. Manu, hast du zu der Szene noch was zu sagen oder können wir weiter?
Nee, wir können weitergehen. Vielleicht ergänzend noch, wir hatten es, glaube ich, schon kurz angesprochen gehabt, ich finde die Darstellung mit diesem Hall-Effekt gut. Also es war in dieser Szene tatsächlich ein bisschen zu viel, aber das ist ja diesen vier Köpfen geschuldet, aber die Idee, grundsätzlich einen Doppelkopf mit Hall darzustellen, funktioniert. Wir sehen ja nichts, wir hören ja bloß was. Und deshalb finde ich es eigentlich eine ganz gute Sache, aber zweimal ein Doppelkopf, klar, war ja, einer mal zu viel jetzt hier irgendwo an dieser Stelle, aber Skeletor hat es ja dann erkannt.
Ja, genau. Ja, zu viel wird es auch den Helden in den Mystic Mountains jetzt dann. Und
oh,
zwar
ja.
Zu viel an Gestank.
Zu viel an Gestank. Aber bevor wir zum Gestank kommen, also auch diese Szene beginnt mit super guten Soundeffekten. Also sie marschieren ja mit den Battle Bones in die Mystic Mountains, so wollte ich sagen. Und auch der Sound von Battle Bones ist einfach richtig gut. Das klingt so nach einem, das klingt so Steampunk-mäßig, oder? So Dampfgeräusche und irgendwie so ein Maschinenquietschen. Richtig, richtig cool.
Ja, das stimmt. Ja. Dampfgeräusche sind auf jeden Fall dabei.
Ja, aber das sind schon die klassischen Geräusche, wie sie auch in den letzten 23 Folgen immer wieder mal benutzt haben, ne? Wenn der Battle Bones aufgetaucht ist. Also ich assoziiere das fest mit dem Battle Bones, so wie das typische auch, Geräusch ja. Beim Wind Rider ist das typische Geräusch für den Battle Bones.
Genau.
Natürlich, absolut. Ich habe mir vor einiger Zeit so eine sehr interessante Doku über die Europa-Studios angeschaut, wo Heike Dine Körting so durch ihre Studios führt, die ja bei ihr, glaube ich, in ihrem privaten Haus auch sind. Mhm. Und da erklärt sie das natürlich auch. Die machen ja das eben auf Oldschool, damals sowieso und auch heutzutage noch zum großen Teil. Und die haben eben Hunderttausende von Sounds gesammelt. Also die ist da wirklich zu Dingen hingegangen und hat das aufgenommen und dann hat sie das abgelegt. Und da könnte ich mir schon vorstellen, dass sie mal überlegt hat, ja, was könnte ich da nehmen? Ja, da passt ja für so eine Dampfmaschine einfach ganz gut rein. Nehmen wir die. Und dann war das der Battle Bones.
Mhm. Ja, aber wirklich gut gemacht. Also sehr, sehr stimmungsvoll. Beim Mechaneck ist mir auch aufgefallen, der klingt in dieser Folge irgendwie anders. Es ist zwar auch der Douglas Welbert, aber er klingt sehr, wie soll ich sagen, irgendwie kehlig, irgendwie ja nicht so, wie man ihn gewohnt ist.
Ja, ist mir persönlich nicht so aufgefallen. Wie ist es dir gegangen da, Manuel, dass das so kehlig klingt?
Ich versuche es mir gerade nochmal vorzustellen. Müsste jetzt tatsächlich jetzt passen, ob der jetzt tatsächlich da jetzt anders klingt als in den anderen Folgen. Also man hat diesen typischen Sound schon im Ohr drin, ne? Wie Mechaneck dann einfach klingt mit seiner arroganten Art und Weise und sowas alles. Und
ja, das ist aber in der Folge nicht so, oder?
Da ja,
redet ihr eigentlich.
Ja.
Ganz normal.
Ja, würde mich interessieren, vielleicht wollen unsere Hörer sich da ja auch ein bisschen beteiligen, ob ihr das auch so raushört wie der Dieter, weil ich habe das in deiner Zusammenfassung hier gelesen und habe mir gedacht, da gebe ich dir eigentlich, da kann ich dir nicht zustimmen. Ich habe da den guten alten Douglas so rausgehört wie ihr und die eigentlich.
Ja, für mich war es nicht so ganz. Dafür Ramen war der gute alte Ramen und der hat für mich auch einfach einen wunderschönen Satz oder mehrere Sätze gesagt, nämlich wie sie dann ankommen, wir sind gleich da. Meine Dame hat gesagt, wir finden die Kristalle in der Schlucht hinter den blauen Felsen. Und diese Felsen hier sind blau. Das ist wirklich...
Ja, bringt's auf den Punkt, oder?
Ja, bringt's auf den Punkt. Und das ist typisch Ramen, oder? Er könnte ja sagen, meine Dame hat gesagt, ja, wir finden eine Kristalle bei den blauen Felsen, so wie die dort da hinten. Aber nein, Ramen macht hier einen Punkt und sagt dann als Hauptsatz, ja, diese Felsen hier sind blau. Wunderschön. Der ist einfach der Soldat.
Super delivered auch, ja.
Unter den Masters.
So, dann geht's ja aber erst richtig los jetzt, ne?
Dann geht's richtig los, weil dann kommt der Gestank und Olli, jetzt sag mal, wie gefällt dir denn das, wie unsere Masters einer nach dem anderen wegsterben oder zumindest in die Bewusstlosigkeit
entschlummern? Ja, eben. Da heißt bei der Revelation-Serie, alle regen sich auf, dass die Charaktere sterben, dabei geht's hier schon los, nicht? In den guten alten 80ern, weil die kommen dann auch nicht mehr zurück in Castle Grayskull an.
Nee, also die sind weg.
Das muss man an dieser Stelle mal sagen, die sind alle weg, inklusive Battle Cat. Ja, es ist großartig, es ist super, jeder von den Sprechern hat da seinen eigenen Auftritt, wie er zugrunde geht und das machen die natürlich alle genial. Ich liebe ja diese Szene. Das ist ganz, ganz super. Und vor allem der Übergang dann auch noch, wie Stinker dann so überlegen lacht, so sie sind ja an, too bad. Sie sind alle bewusstlos geworden. Und es taugt ihm voll, dass er so stinkt und alle kotzen und liegen und sterben.
Ja, also ich finde die
Entschuldige, Manuel, ja. Und was mir so gefällt, ist, er sagt nämlich, sieh dir das an, too bad. Und antworten tut dann Hordak. Der too bad ist gar nicht da. Also wo war denn der da? Das ist doch irgendwie seltsam gewesen an dieser Szene.
Absolut komisch, ja. Das ist richtig, ja. Also das ist nicht ganz nachvollziehbar, ob die also zu dritt einfach da sind und er redet mit Tubet und Hordak antwortet oder vielleicht, dass hier einfach ein Fehler in der Regie ist. Ja, das. Was sagst du denn dazu, Manuel?
Das ist mir gar nicht aufgefallen. Aber stimmt. Du hast vollkommen recht. Wieso sagt denn der Tubet? Ha, okay, witzig.
Einmal mehr den Namen
untergebracht. Ja,
wahrscheinlich
okay.
Wird die von Mattel bezahlt. Es muss mindestens viermal in der Folge
Tubet sein. Was ich noch ergänzen wollte, ich finde die Sprecherleistung vom Stinker hier sensationell. Also diese, steht auch hier im Skript drin, lacht überlegen. Genau das finde ich so gut gemacht, wie er sich darüber köstlich amüsiert, dass er wie die Pest stinkt und alle einfach nur umkippen und sowas. Jeder von uns wäre peinlich berührt, wenn er unangenehm riecht. Nein, Stinkor, der stinkt gerne. Und da ist er stolz drauf und das macht ihm Spaß. Ah, herrlich, herrlich, herrlich.
Auch gegenüber Hordak macht es ihm Spaß.
Ja, genau.
Peinigt dich der Gestank so sehr. Ja. Und der Hordak, was mich peinigt, ist die Gasmaske.
So,
das ist super, ja.
Man muss jetzt mal da vielleicht mal so als kleiner Nerd-Fact, kann man hier mal einwerfen, dass Tubet, sei selber schon Tubet, der war nicht da, Tubet war nicht da. Ich wollte Stinkor sagen. Dass Stinkor als Figur ja auch eine Gasmaske trägt, um sich selber nicht riechen zu müssen. Und das hat er natürlich dann auch als Spielzeugfigur. Und exakt die gleiche Rüstung hat auch der Mechaneck an, nur in anderer Farbe. So, wenn wir es jetzt ganz streng genau genommen nehmen, dann dürfte Mechaneck gar nichts passieren, weil er hat ja auch so ein Atemschutzgerät an. Naja, ist ein bisschen nerdig jetzt. Wahrscheinlich ist es bei Mechaneck nicht so der Fall, dass es zum Atmen da ist. Es sieht nur gleich aus, aber fällt mir gerade an dieser Szene so ein.
Absolut richtig, genau. Jetzt, wo du es erwähnst, erinnere ich mich wieder, ihr habt damals beim Himanischen Quartett, als ihr da vor einigen Jahren auch diese Hörspielfolge in einer Folge besprochen habt, das auch erwähnt. Genau, das ist mir nämlich zum Beispiel gar nicht bewusst gewesen oder nicht so richtig aufgefallen.
Ja.
Ja, das ist natürlich schon lustiger Nerdfact. Auf jeden
Fall. An dieser Stelle ganz kurzer Werbeblock einschieben, wer sich die Episode vom Himanischen Quartett anhören möchte, wo wir über diese Folge reden, das ist Nummer 95. Klickt gerne mal rein und dann könnt ihr unsere Ausführungen dann auch mal ein bisschen lauschen, wenn ihr möchtet.
Man klickt nicht gerne rein, klickt unbedingt rein. Es ist überhaupt eine gute Folge. Ihr habt das ja nicht als Haupt, also schon als Hauptthema, aber nicht als einziges genau. Thema immer bei euch in den Folgen, gell?
Genau, genau.
Aber ja. Das ist überhaupt eine sehr interessante Folge, ja. Auch die anderen.
War
und ein cooler Gast auch, sehr sympathisch.
Absolut,
Gast
absolut. Auch. Ja, der Matthias Gall, der ist sehr bekannt im Fandom. Der ist einer der Köpfe hinter motofanfiction.de und produziert zusammen mit dem Alex mittlerweile regelmäßig auch eigene Hörspiele und auch Fanarts und so weiter und so fort. Kann ich an dieser Stelle wirklich nur empfehlen, weil du es gerade einwirfst. Der Gast, wie gesagt, motofanfiction.de, gibt es als Homepage, sind auch bei uns auf Planetonia vertreten und so weiter. Unbedingt mal reinklicken, machen wirklich ganz, ganz tolle Sachen.
Na, vielleicht mag er ja mal zu uns in den Machtschädel
kommen. Mit Sicherheit. Kann ich.
Ist auch ein Lehrer, habe ich
richtig gehört. Richtig, ganz genau so ist es.
Daher
ein,
passt das sehr gut.
Wenn ich mich nicht täusche, ein Lateinlehrer.
Huhu. Ja, da... Da muss ich allerdings dann vielleicht ihn doch wieder ausladen sofort. Das ja, war nicht
nein, du, da,
mein
da,
Lieblingsfach.
Mit deinem Lateinlehrer, da werde ich dann auf Tuchfühlung gehen. So, ich hatte in meiner Jugend ein wunderschönes gebundenes Buch, das hieß Latein für Angeber. Und da standen nur so Sprüche drin. So.
Ach so.
Also die man aus dem Asterix kennt, ja, aber auch ein paar andere. So. Da
einfach
war viel Gutes dabei.
Um zu glänzen an den richtigen um zu Stellen. Glänzen,
genau. Sita quisses, philophosus mansisses.
Oh, der Dieter ist gebildet.
Uiuiui.
Oh, total.
Wärst du Philosoph geblieben.
So ein Angeber.
Aber jetzt schweifen wir ab, oder?
Ja, ein wenig.
Ja, da ist Raum. Aber abschließend zu dieser Szene möchte ich noch zur Überleitung dann noch sagen, dass mir das total taugt, dass der Battle Bones zwischen den Guten und den Bösen hin und her wechselt. Mhm. Einmal ursprünglich war er ja bei den Bösen und die Guten nehmen ihn dann, glaube ich, bei Skeletor Sieg oder so ab und modifizieren ihn dann, dass er auch fliegen kann,
ja,
wenn ich
genau.
mich richtig erinnere.
Ja,
gell?
Genau,
und,
genau.
und jetzt haben ihn dann wieder die Bösen, weil Stinkor nimmt ihn ja mit.
Richtig.
Und das hat irgendwie was Nachvollziehbares, wie es halt ist am Schlachtfeld, ja.
Ja.
Man nimmt mit, was man kriegen kann.
So sieht's aus. Habt ihr beide den Battle Bones damals als Kinder gehabt?
Den hatten wir beide nicht. Mhm. Nein.
Ja. Mein Freund leider. Von mir hatte den, ja. Aber ich selber nicht.
Habt ihr den im Spiel integriert oder war das für einfach nur ein Koffer, im übertriebenen Sinne gesagt?
Also, nein, mit den.
Meinst du das den Freund vom Dieter?
Zum Beispiel, genau, richtig. Also ja, nicht, dass nein, der ein Koffer also, ist, sondern dessen Battlebones.
Den haben wir schon auch integriert natürlich, ja. Klar. Der hat ja schon, das Maul konnte man ja, glaube ich, auch öffnen,
ja.
oder? Auf
ja, zuklappen. Richtig.
Der hat sich schon den ein oder anderen Master dann auch mal geschnappt oder halt den Bösewicht.
Oh, okay.
Ja, die Waffen, oder?
Was? Jetzt
die Waffen ins Maul.
Die Waffen, ja.
Die Waffen ins Maul.
Ja, genau.
Ja,
ja voll. Mhm. Ja, Snake Mountain. Weiter geht's im Text.
Snake Mountain. Ja, genau.
Was ist,
da was ist haben so? Wir in der Zusammenfassung, haben wir es ja schon besprochen, da nachdem sozusagen Stinkor auftaucht und gleich mal der Burg Snake Mountain verwiesen wird, da beraten sich ja dann Skeletor und die Kämpfer des Bösen. Und da kommt für mich einfach diese wunderbare Szene, wo Skeletor sagt, ja, und lasst uns einen Schlachtplan machen, wir stellen eine Truppe zusammen, die Castle Grayskull angreift, und da sagt Modulok als erstes, nur Stinkor soll bleiben, wo er ist, seinen Gestank hält niemand aus. Und nachdem alle lachen, sagt er noch Tubert, ja, Stinkor soll in seiner Höhle bleiben. Und ein Monsterkämpfer im Skript nur als Monsterkämpfer 1 erwähnt, aber es ist eben, wie gesagt, Klaus Fuchs, der sagt dann noch, schlimmer als er kann der Teufel auch nicht stinken und lacht aus vollem Hals. Also wunderbar, wunderbar. Schlimmer als
ganz
er kann
feine,
der Teufel auch nicht stinken.
Ganz eine feine Sache.
Das bringt es mal wieder.
Da hast du dich Punkt. Allerdings jetzt selber korrigiert, weil vorher hast du gemeint, der Klaus Fuchs sagt, der Stinko soll in seiner Höhle bleiben am Anfang der Folge.
Ja, dann.
Aber Das ist wahrscheinlich dann so.
Das war dann der Harald Pages und Klaus Fuchs setzt da noch gleich einen nach mit dieser Line.
Auch super, wie die Bösewichte einfach immer gut drauf sind, oder? Wenn man so in die Szene reingeht, immer dieses Gewurmel und dieses Gelächter und so einfach wie in einem Bräuhaus sitzen sie so zusammen und haben den größten Spaß miteinander. Oh. Das ist echt eine sympathische Truppe.
Aber es ist wirklich so, du lachst, Manuel, aber ich habe das in einem anderen Podcast auch schon erwähnt. Immer wenn die Bösen so zusammen sind und so ein Gemurmel ist, das erinnert mich, ich war ja auch großer Pumuckl-Hörer, wie bei Meister Eder und sein Pumuckl, wenn der Eder so ins Wirtshaus geht, weil da hört man auch immer so im Hintergrund schon seine Freunde lachen und scherzen.
Ja, also wie einfach so eine typische Schenke oder sowas, ne?
Genau, ja.
Vielleicht in einer Klause, hä? Weil die sind ja gerne in Höhlen.
Ja, oder sowas, ja. Aber da soll einer sagen, die Bösen sind nur böse. Ach was, die sind nur Teilzeitböse. Meiste Zeit hocken sie dann irgendwo rum und machen Party. Und das ist ja auch genau das, wozu dann Skeletor dann hier jetzt auch demnächst dann aufrufen wird. Sensationelle Szene.
Ja, genau. Ja, das ist natürlich das Allerwitzigste, ja. Trapjaw, Beastman, geht runter in den Keller und holt den Wein. Wir feiern bis zum Morgengrauen.
Ja. Also,
es ist einfach so geil.
Da muss man sich jetzt mal überlegen. Also A, gehört ja natürlich was dazu, erst die ganze Nacht verstreichen zu lassen und am nächsten Morgen in die Schlacht zu ziehen, wenn natürlich die Sonne wieder da ist und jeder alles sehen kann. Die Nacht könnte man ja als taktischen Vorteil nutzen. Das ist immer Punkt 1. Aber Punkt 2, die ganze Nacht durchzusaufen, dass ich morgens total verkatert bin und dann in den Krieg ziehe, das finde ich schon, da gehört was dazu. Nicht schlecht, Skeletor.
Ja, ganz genau so ist es, ja. Und deswegen geht es dann auch immer schief. Wahrscheinlich saufen sie vor jedem Angriff einfach ordentlich mal.
Naja, aber da denke ich mir, das merkt man ja auch jetzt so in dieser Phase der Hörspiele, der Skeletor, der macht ja auch seinen Wandel durch, weil früher war er dieser ungestüme, machtgierige, ja, dämonische Teufel, der immer sofort gleich die Macht an sich reißen wollte. Und er wird jetzt einerseits auch ein bisschen überlegter, vielleicht, das kann man sich ja dadurch erklären, dass er jetzt seinen Lehrmeister an seiner Seite hat. Aber irgendwie driftet er auch so ein bisschen ab, wird man auch in den späteren Folgen dann noch merken, so in eine gewisse Dümmlichkeit, wo er einfach, ja.
Naja, er wird halt auch älter, da wird man einfach ein bisschen sanfter und bisschen relaxter, ja, passt schon. Trinkt man noch was und morgen geht's dann los. Braucht auch seinen Schlaf.
Ja.
Obwohl er schläft ja nicht. Ja. Vielleicht, das weiß man ja nicht, als Kopf der Tafel wird er dann vielleicht auch als erstes schlafen gehen, während die anderen noch weiter saufen. Das kann schon sein.
Ja, was mir an dieser Szene noch aufgefallen ist, weil warum saufen die ganzen Bösen ja eigentlich? Weil sie sich freuen, dass sie Soa gefangen haben. Und wie Soa aber auftaucht, unter dem komischen Vorwand, dass der Sprecher sagt, dass, glaube ich, dass Soa die Bösen verhöhnen wollte, finde ich auch ein bisschen komisch. Ja, wenn hätte Soa vielleicht einen Aufklärungsflug gestartet und mal zu sehen, okay, da sind ein paar neue Bösewichte in Eternia aufgetaucht, Two-Bad, Stinkor, die wollte er vielleicht mal beobachten, aber nein, er taucht scheinbar nur auf und fliegt provokant vor der Burg herum.
Und Skeletor, ja gut, das ist aber was die Bösen dabei empfinden, ne? Also die sind natürlich alle ein bisschen, ja, haben ja eigene Wahrnehmungen,
ja,
ne? Sind alle wahrnehmungsgestört.
Aber es hätte besser gepasst, sozusagen, wenn irgendwer so entdeckt hätte, so, hey, seht mal, der beobachtet uns oder so, als wie er fliegt so offenkundig vor dem Fenster, so stelle ich mir das vor, hin und her und schreit auch noch, ja. Und was ich aber lustig finde, Skeletor sagt ja, tatsächlich, ich sehe ihn. Verschwinde, Adler der Giganten, hier hast du nichts zu suchen. Also der will ihn gar nicht einfangen, der will ihn eigentlich nur vertreiben. und nur Spidor taucht dann auf, geistesgegenwärtig, und schnappt sich den Adler. Mhm. Da war Spidor ein bisschen klüger als unser Skeletor.
Ja, die große Frage ist natürlich auch, wo befinden Sie sich, Manuel, oder? Sind Sie drinnen oder draußen?
Also in meiner Fantasie tatsächlich hätte ich gedacht, dass Sie draußen wären, auf irgendeinem Felsvorsprung oder sonst irgendwie sowas. Ich habe jetzt gerade schon mal nebenher versucht, mal ein bisschen nochmal zu gucken, ob da irgendwelche Anzeichen im Skript gibt, dass Sie tatsächlich drinnen sind. Da habe ich es mir falsch vorgestellt, aber so einen wirklichen Punkt finde ich jetzt hier gar nicht. Also meiner Fantasie, wie gesagt, waren die tatsächlich draußen, weiß nicht, wie so eine Art Atrium oder sowas, ja, wo dann so verschiedene Felsenstufen sind, wo sie dann irgendwie dann unterschiedlich drauf sitzen. Unten in der Mitte ist dann ein Skeletor, der dann halt seine Ansprache hält. 100 Meter weiter ist eine Höhle, wo dann der Stinker drinne ist beispielsweise. So, und dann der Adler oben, der dann kreist. So, und das habe ich tatsächlich auch nie als verhöhnen oder irgendwas empfunden. Das war einfach nur ein Erkunden. So, Soa wollen natürlich wissen, was da los ist. Irgendwo muss sie ja ihre Informationen auch herbekommen, ja. So, also was macht sie? Sie fliegt mal ein bisschen durch die Gegend und kommt da letztendlich an und kreist oben. Hätte man vielleicht ein bisschen geschickter machen können. Vielleicht hätte man auch als Adler nicht unbedingt schreien müssen an dieser Stelle. Aber so war es letztendlich, sage ich jetzt mal, immer ja meine Vorstellung, sag ich mal, genau in dieser Szene.
Ja, das muss ja dann fast so sein, weil sonst können sie ja Soa nicht sehen, wenn sie nicht draußen sind.
Genau.
Lock mal das mal so ein.
Und jetzt müssen wir uns vorstellen, Soa wurde gefangen, vorher schon alle Masters gefangen, Skeletor ist schon siegestrunken und trunken vom Wein. und eigentlich alles ganz schrecklich für unsere Masters. Und dann wechselt die Szene in den Königspalast. Und das beginnt mit so einer Traumschiff-Musik als Intro, so eine Friede, Freude, Eierkuchen-Musik. Haben wir auch früher schon öfters mal gehabt, ganz am Beginn der Folgen. Aber jetzt hier, das war für mich auch also so krass der Unterschied, dass mir das aufgefallen ist. Habt ihr die auch noch im Ohr, diese Musik?
Muss ich da gerade tatsächlich auch passen. Wüsste ich jetzt gerade nicht mehr.
könnt ihr noch mal nachhören.
Also auf alle Fälle.
Das gilt also es auf jeden Fall noch mal nachzuhören. Ja.
Noch friedlicher und fröhlicher geht es gar nicht mehr.
Ja. Mhm. Ja, muss ich noch mal reinhören. Auf jeden Fall auch, ja.
Ja, ansonsten, sie sind ja dann wieder im Königspalast, finden auch Teela. Habt ihr da Anmerkungen zu dieser Szene oder wie hat euch die gefallen? Teela in Trance.
Sehr gut. Das muss ich sagen, ist endlich einmal eine gute Teela-Szene. Und da fällt mir fast ein bisschen ein Stein vom Herzen. Also ich finde dieses Ambiente und auch die Akustik, was sie da für eine Musik oder diesen Ton für die Trance gefunden haben, das holt mich total ab und da kann ich mir genau das vorstellen, was sie mir in der Szene eigentlich sagen wollen. Das gefällt mir wirklich sehr, sehr gut.
Absolut, kann ich nur zustimmen. Ich finde das sehr, sehr schön umgesetzt, macht auch meines Erachtens vollständig Sinn. Sie ist ja die Tochter von Soa. Eigentlich weiß sie es nicht, aber in den Hörspielen weiß sie es halt, ist auch Wurst. Und von daher ist es für mich nachvollziehbar, dass die irgendeine Art telepathische Verbindung haben und Soa es dann halt schafft, sagen wir, aus dem Spinnenkokon heraus noch irgendwie so einen letzten Hilfeschrei, so ein letztes Signal irgendwie von sich zu geben in Form von dessen, dass halt Teela in eine Art Trance verfällt. Wir haben das, glaube ich, schon mal so eine ähnliche Szene gehabt, da war es, glaube ich, nicht mit der Zauberin, wo Teela in Gefahr war und Battlecat oder Cringer, ich weiß nicht, in welcher Form er gerade war, diesen Traum hat und dann sagt, oh, Teela, reite nicht weiter und so weiter. Es war Höhle des Schreckens, glaube ich, wenn mich alles täuscht. Mhm. Und hat mich da an dieser Szenerie so gerade so ein bisschen erinnert, dass auch wieder hier so dieses Unterbewusstsein verwendet wurde, diese Traum oder irgendwas in der Form. In meiner Fantasie tatsächlich sehe ich so dann ein Bett, wo dann Thieler irgendwie so einen Meter drüber schwebt. Aber wenn ich ehrlich bin, ist es nicht Thieler, die ich dann in meiner Fantasie sehe, sondern Sigourney Weaver aus Ghostbusters 1. Das ist so eine ähnliche Szene. Und ich habe nur darauf gewartet, dass dann He-Man reinkommt und sagt, Thieler, was ist los? Ich bin nicht Thieler, ich bin Suhl. Hol mir den Schlüsselmeister.
Ja, richtig. Die Ähnlichkeit ist absolut gegeben und du hast vollkommen recht.
Ja, ja. Witzig.
Ja, Man at Arms auch ganz großartig in dieser Szene. Also der, so wie du gesagt hast, Olli, die Szene bringt das voll rüber und man kann richtig nachfühlen und ich kann da auch mit Man at Arms so richtig mitfühlen, wie der sich Sorgen macht um seine Ziehtochter. Ja, also.
Ja, ja. Der Karl Walter, die ist überhaupt wahnsinnig gut drauf in der Folge, finde ich.
Ja, und Olli, mir ist auch aufgefallen, wir haben He-Man, der in der Burg Grayskull, wie sie den Geist um Rat fragen möchten, dann wieder etwas als arroganter Machtschädel auftritt, denn ich finde, er spricht sehr respektlos mit dem Geist. Also er sagt so, was sagt er so, Geist, warum erscheinst du nicht? Sollte dir entgangen sein, dass deine Tochter in Gefahr ist? Und also irgendwie, wo ich mir denke, in anderen Folgen sagt er auch, ist es He-Man, der sagt, Battle nicht so vorlaut, man redet so nicht mit dem Geist. Und hier geht er doch ein bisschen, ja, despektierlich um.
Ja, absolut. Also er wirft ihr das sozusagen vor, oder dem Geist, weil es ja um die Tochter geht, ja. Da hast du vollkommen recht. Er ist aber der Machtschädel. Keine Frage.
Er ist, wie er ist.
Er ist, wie er ist. Richtig, Manuel.
Aber ich finde das.
Einmal Machtschädel, ja, immer Machtschädel.
Aber ich finde es nachvollziehbar. Also, dass Thieler in dieser Situation ist und Zoa eigentlich nur erreichen wollte, dass die Helden nach Castle Grayskull kommen. So, wie macht sie das? Indem sie halt Thieler in diese Trance versetzt. Und weil sie dann genau weiß, die Helden sind sowieso machtlos, trotz He-Man als Machtschädel, und die werden dann sofort nach Castle Grayskull Island, genau da, wo sie ihn haben will. Letztendlich hat es funktioniert. Finde ich gut.
Genau. Und vor allem, der Geist hat so die Helden wirklich nach Castle Grayskull gelockt. Weil man könnte ja auch sagen, wenn jetzt Thieler nur einen Traum in Trance gehabt hätte, so, ja, so ist gefangen, dann wären sie vielleicht gleich nach Snake Mountain aufgebrochen.
Richtig.
Aber hätten eben nicht vorher die Kristalle in der Burg finden können.
Absolut, absolut, genau, ganz genau.
Da hat sich der H.G. Francis das ganz geschickt zusammengereimt.
Genau, und warum die Kristalle in der Burg sind, darüber reden wir einfach nicht drüber, oder?
Ja, Keller. Ja, also Dieter, fang du an, bitte.
Nein, ich denke mir so, Castle Grayskull birgt halt viele Geheimnisse von ganz Eternia, und wenn das spezielle Kristalle sind, ich stelle mir da die Zauberin von Grayskull so vor wie so eine Kräuterhexe, oder? Die hat einfach ein paar Zutaten immer im Schrank. Und das
Crystal zum Beispiel. Hä? Crystal.
Ja, natürlich.
Also ich habe mich tatsächlich daran aber auch nicht wirklich gestört. Es ist die Zauberin und es ist Schloss Grayskull, der geheimnisvollste Ort im Universum. Also wenn der nicht einfach mal von hier auf jetzt Kristalle herzaubern kann, welcher Ort kann es dann? Also fand ich jetzt in Ordnung, sage ich jetzt mal. Es ist, wie gesagt, einfach Schloss Grayskull. Es wäre was anderes gewesen, wenn jetzt auch einmal Orko gesagt hätte, ach, ich habe die in meinem Nachtschrank. Das wäre blöd. Aber Castle Grayskull ist für mich okay.
Ja, ich möchte gar nicht wissen, was die dann so neben den Kristallen noch alles gesehen haben. Und vielleicht beim nächsten Mal, wenn sie keinen Stress haben, du Zauberin, können wir nochmal runter in deinen Keller gehen? Ich hätte da noch ein paar Schwammerl gesehen, die mir gut gefallen hätten. Oder der Man at Arms, okay, ich muss wieder die ganze Nacht durcharbeiten, da diese Pillen da in dem Regal da oben vielleicht.
Ach, der Olli, der denkt schon wieder sehr schelmisch wie... Und unvernünftig. Nein, das ist natürlich...
Unvernünftig ist die Zauberin, wenn sie was daheim hat.
Naja, aber jetzt nochmal zu den Kristallen. Also die Kristalle sind ja definitiv magisch, oder die haben was Magisches. Kommen ja von Grayskull, von der Zauberin und so weiter. Was mir jetzt aber nicht klar ist, die Zauberrüstung, die ist ja selbstheilend. Das erklärt ja Man-at-Arms vorher schon, noch bevor er diese Kristalle überhaupt suchen möchte und verwenden möchte. Er will ja die Kristalle eigentlich nur haben, um die Rüstung gegen Silber zu schützen. Also ist jetzt die sozusagen, dass die Zauberrüstung Beulen und Schrammen verschwinden lassen kann, ist das jetzt Magie der Kristalle oder doch eher Technik von Man-at-Arms? Wie seht ihr das?
Wow. Super nerdige Frage.
Absolut, ich bin beeindruckt. Aber du hast recht.
Das ist ja wirklich.
Also selbst reparieren konnte sie sich schon vor den Kristallen. Also kann es ja an den Kristallen letztendlich ja nicht gelegen haben.
Zumindest erklärt das Man-at-Arms so.
Ja. So, ich könnte mir jetzt halt vorstellen, diese Reparatur ist jetzt auch nicht in der Sache von einer halben Sekunde. Vielleicht dauert das 10, 20 Sekunden. Ich stelle mir das dann halt vor, dass das dann, weiß ich nicht, so wie so eine Art Nanotechnik dann innerhalb von wenigen Sekunden sich wieder repariert. So, das bedeutet aber, für einen kurzen Zeitfenster ist die Rüstung kaputt. Das heißt, Skeletor könnte es schaffen, mit einem entsprechenden Hieb durch die Rüstung zu kommen, um He-Man zu verletzen. So, also er hat eine Schwachstelle, obwohl sie sich eigentlich selber reparieren kann. So, und das genau muss jetzt kompensiert werden. Und das wären dann die Kristalle. Das heißt, die würden dann vielleicht auch auf magische Art und Weise gegen das Silber resistent werden. Kann man es vielleicht so erklären? Ich weiß nicht so genau.
Ja, aber jedenfalls aus meiner Sicht wieder eine gelungene Mischung, wie wir das bei den Masters haben, zwischen Fantasy und Science Fiction. Also es ist halt von beiden ein bisschen
absolut
was drin.
Absolut, genau. Absolut.
Also magische Kristalle und mit Sicherheit auch ein paar Positronen
sind auch in der Rüstung. Ja. Das ist aber genau, finde ich, das, was die Masters ausmacht. Und wer von den Hörern den Moto Revelation Cartoon noch nicht gesehen hat auf Netflix, genau darum geht es. Schaut euch das an. Sensationell gut.
Unbedingt. Genau. Und wenn diese Folge rauskommt, ja auch wenige Tage danach kommt dann der zweite Teil
ganz
der
genau
ersten Staffel.
Ganz
da freuen
genau
wir uns
ganz
schon
genau
drauf. Und bei der Gelegenheit sage ich auch mal, ich finde den anderen, die Kinderserie sozusagen oder die für die Jüngeren konzipierte Serie auch gut.
Ja.
Und zwar deswegen, weil die Charakterentwicklungen wirklich super sind. Also man muss sicherlich über 1 bis 1,5 Folgen drüber kommen, aber dann entwickelt sich diese Serie richtig gut und man vergisst richtig gehend, dass es für die Kleineren ist.
Da stimme ich dir voll und ganz zu. Wir schweifen etwas ab. Einen Satz noch von mir an dieser Stelle. Ich habe mir diese Folge natürlich angeguckt zu Recherchezwecken, weil wir natürlich bei uns im Podcast drüber gesprochen haben und ich war mir sicher, ich werde mir nur eine Folge anschauen, weil normalerweise das nicht diese Art Cartoon ist, die mich jetzt wirklich antriggert. Ich konnte nicht mehr aufhören zu gucken. Ich habe die quasi durchgebinged. So Spaß macht das. Also wer da ein bisschen skeptisch ist, geht vorurteilsfrei an die Serie ran. Es macht wirklich Spaß.
Ganz genau. So ist es. Und nochmal zurück zu den Kristallen. Helfen tun die auch bei Tila, oder? Die wird ja da auch geheilt jetzt da mit den Kristallen.
Die wird durch die Kristalle geheilt, natürlich. Die Kristalle haben einfach mehrere gute Eigenschaften. Die schützen vor Silber, aber auch vor fiebrigen Trancen.
Und wenn du sie isst, kannst du mit Myrat sprechen.
Musst du sie vorher noch in die Mühle stecken und ein bisschen zu Staub
reiben. Ja, genau, genau.
Ja, genau.
Ja, aber gut inszeniert. He-Man sagt hier auch noch, ist das ein bisschen vorher, bevor er sich natürlich mit den Kristallen wieder geheilt wird, sagt Timon noch, wehe, Skeletor hat dir was getan. Das würde ich ihm nie verzeihen. Das habe ich persönlich ganz interessant gefunden. Andere Sachen verzeiht er ihm? Oder wie kann man das dann auf die Waagschale legen? Also,
ja, wahrscheinlich.
Also, das würde ich ihm nicht verzeihen. Das würde ich ihm nicht verzeihen, aber alles andere, ja, da können wir drüber reden. Also wenn es
das ist einfach eine Redewendung.
Ja, aber weil es ums Verzeihen geht, was verzeihe ich meinem Erzfeind? Gar nichts, oder?
Ja.
Passt, die Redewendung passt an der Stelle.
Ja. Also vielleicht tatsächlich, um einfach zum Ausdruck zu bringen, dass er und Tila einfach vielleicht eine besondere emotionale Bindung haben oder sowas, ja. Dass es, dass Tila eben unter ganz besonderen Schutz steht. Eigentlich, das ist auch eine falsche Formulierung. Er schützt alle. Aber Tila ist Tila vielleicht, um das irgendwie nochmal zum Ausdruck zu bringen vielleicht.
Tila ist Tila und leider muss man Tila noch ein bisschen, muss noch ein bisschen nachsitzen im Biologieunterricht, weil sie spricht von einer sechsbeinigen Spinne. Sie spricht dann zwar noch von zwei Greifzangen, aber trotzdem Spinnen haben, das muss ich als Sohn eines Biologielehrers natürlich hier sagen, Spinnen haben 8 Beine und können trotzdem Mundwerkzeuge haben. War aber tatsächlich so, Spider, dass das Spielzeug hatte auch nur 6 rote Beine.
Ganz genau.
Das.
Ganz genau.
Da waren wir nicht ganz, oder da war Mattel auch nicht ganz so in.
Recherchiert in der Natur.
aber sag mal, die Folge jetzt vor dieser Folge, also Folge Nummer 22. Spider, die Monsterspinne. So, da kam doch Tila sicherlich auch drin vor. So, ich finde es interessant von ihrer Formulierung her. Klingt das so, wie sie diese Spinne beschreibt, als ob sie die noch nie gesehen hätte?
Mhm. Ja, guter Punkt. Könnte aber auch daran liegen, dass sie erinnert sich ja so ein bisschen wirr an diesen Traum, oder? Vielleicht hat sie es einfach auch nicht, vielleicht war der Traum nicht so klar, dass sie die Spinne dort sofort als Spider erkannt hätte.
Ja, okay, das könnte sein, vielleicht, ja. Aber Spider, eins finde ich der innovativsten Toys der 80er Jahre. Ich bin immer noch begeistert.
Mhm. Auf jeden Fall.
Ja, cool. Also diese Szene, glaube ich, können wir auch nun schließen. War eine super Szene. Und die, wie du gesagt hast, Olli, die einem sehr emotional abholt. Und genau das fehlt mir bei der nächsten Szene, nämlich wo die Masters nach Snake Mountain kommen. Ja, in der Szene ist für mich, irgendwie ist die Szene vertan. Da ist keine so wirkliche Spannung drin. Sie sind zwar überrascht, dass sie dort keinen treffen. Sie suchen auch so ein bisschen die Burg. Aber ja, es ist auch keiner irgendwie besorgt, dass das vielleicht eine Falle sein könnte oder so, und dann, oh, seht mal, hier ist ein Kokon, den schneiden wir mal auf, und dann ist die Szene auch schon wieder vorbei. Ja. Also da, das passiert mir leider bei dieser Folge ein paar Mal, da habe ich dann auch wieder so von der inneren Anspannung so einen Durchhänger.
Ja, darf ich da noch ganz kurz was einwerfen, was mir noch aufgefallen ist beim Anhören? Geht tatsächlich noch ein bisschen zurück in die vorherige Szene. He-Man oder Man at Arms haben jetzt Tila mehr oder weniger jetzt gerettet. Sie erzählt alles, was passiert ist. Erzählt ja auch, dass ihrer Mutter, der Zauberin von Grayskull, irgendetwas passiert ist. Und da müssten ja eigentlich bei He-Man und Man at Arms natürlich sämtliche Alarmglocken angehen. Und sie müssten sofort los. Und jetzt müssen wir Skeletor hier ein bisschen in Schutz nehmen, wenn er gesagt hat, er greift morgen an. He-Mans Antwort, ja, wir unternehmen was, aber erst morgen. Es ist schon dunkel, ich muss ins Bett, ich bin müde. So, ja. Es ist natürlich ein bisschen dahin geschuldet, dass Man at Arms Zeit hat, die Zauberrüstung vielleicht zu fertigen. Oder letztendlich zu finalisieren. Hätte man ein bisschen anders darstellen können, aber da habe ich auch in dem Moment so gedacht, okay, über Skeletor mache ich mich jetzt hier lustig, weil er das gesagt hat, aber He-Man sagt auch, oh, die Zauberin ist in Gefahr. Sie ist wahrscheinlich gefangen genommen oder Schlimmeres. So, wir retten sie. Aber morgen. Gute Nacht.
Also bei Skeletor ist es einfach überschwängliche Euphorie und er will feiern. Bei He-Man ist es so ein bisschen Beamtentum.
Ja, irgendwie sowas. Nee, irgendwie
ist sowas. Schon zu spät heute. Machen wir heute nicht mehr.
Ja.
Morgen ist auch noch
ein Tag. Ach, herrlich.
Und
Olli.
Bevor er die Augen zumacht, greift er noch schnell in seine Schublade am Nachtkästchen. Da ist noch der Flachmann drinnen. Ein kleiner Schluck, ganz heimlich.
Eieiei. So, Entschuldigung, dass wir nochmal zurückgesprungen sind, aber jetzt sind wir bei Snake Mountain am nächsten Tag angekommen. Und da hast du vollkommen recht, wie du es gerade schon erklärt hast, dass völlig unbefänglich die Helden die Burg betreten. Ganz egal. Wir gucken mal, wer da ist.
Ja, genau. Ja, also wie gesagt, nachdem sie den Adler befreien, da wissen sie ja dann, was Sache ist, und die Szene oder im Hörspiel wechselt die Szene dann auch zu den Bösewichten, die schon vor der Burg stehen. Die Szene finde ich eigentlich ganz gut. Da kriegt man so ein bisschen mit, so wie der Angriff so läuft. Ja, also da kommt auch Two-Bad wieder mal vor, der Stratege des Schreckens. Seine Strategie ist, mit Laserstrahlen auf das Tor zu schießen. Ja, könnte vielleicht auch ein bisschen ausgeklügelter sein, aber ist ganz okay. Und ja, und man merkt halt, ja, okay, sie wollen jetzt mal das Tor zerstören. Und machen sie aus meiner Sicht eigentlich ganz, ganz gut. Man kommt sofort rein in diese Szene. Und man fragt sich wirklich, oh ja, Spider hat jetzt schon mit seinen Beinen das geschwächte Tor zerbrochen. Wo bleiben jetzt denn endlich die Masters? Die müssen jetzt die Burg in letzter Sekunde noch schützen und Skeletor davon abbringen, die Burg zu betreten. Also da kommt ja die Spannung gut rüber.
Das stimmt schon, ja. Und lustig auch wieder die Monsterkämpfe, oder? Die da, also...
Ja, also, aber dass die Monsterkämpfer leider wieder ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, doof sind. Sie lassen sich durch Soa ablenken. Da musst du dir vorstellen, da ist jetzt das Burgtor schon kaputt, ja. Sie müssen nur mehr alle geschlossen reinlaufen. Aber nein, dann kommt der Adler und dann machen sie Zielübungen auf den Adler, treffen ihn natürlich nicht, verlieren wertvolle Zeit, ja. Und dann kommt eben He-Man mit seiner verstärkten Zauberrüstung und niemand kann ihm was anhaben, ja, das Skeletor nicht mit dem Silberschwert, der Giftdrache nicht, und ja, und dann staunen die Monsterkämpfer, oh, He-Man, er trägt eine neue Rüstung, also auch wieder ein bisschen so ulkig intoniert kommt mir vor, und ein anderer Monsterkämpfer, ganz romantisch, wie sein Schwert in der Sonne leuchtet. Ja, also romantisch. Am Cover hat es auch geleuchtet, da allerdings pink, aber ja.
Ja, Morgensonne wahrscheinlich.
Genau. Ja, es geht dann einfach wieder recht schnell. He-Man taucht auf und schon haben sie alle Angst und nehmen Reis aus.
Oh ja, und Skeletor hat sogar die silberne Klinge, ja, und trotzdem geht nichts. Also, da hätten sie den Too Bad vielleicht statt zu saufen nochmal nach Castle Grayskull schicken sollen oder beziehungsweise nach Eternis in die Werkstatt, um mal nachzusehen, ob Man at Arms nicht in der Nacht sich irgendwas einfallen lässt gegen diese silberne Klinge.
Ach ja, es ist natürlich ein bisschen schwierige Situation, sage ich jetzt mal an dieser Stelle. Also die Fragen, die man sich natürlich dann da stellt, ist: Warum braucht He-Man überhaupt eine Zauberrüstung? Überhaupt eine Rüstung? Wurde er jemals in den vergangenen 23 Folgen oder 22 Folgen verletzt an der Brust? Ist das sein Schwachpunkt? Kam nie vor. Skeletor hat einen Drachen, der Gift sprüht. Er sprüht ihn aber nur auf die Brust. Skeletor sprüht ihn ins Gesicht. Nein, das mache ich nicht. Ich mache das nur auf die Zauberrüstung, weil da gehört es hin. Och, joi, denkt doch mal nach. Ist doch unfassbar.
Ja, das ist, weil auf der Brust, da ist ja dieses Kreuz, also das ist so das Zielkreuz
vermutlich.
Für Drachen zum Anvisieren.
Ja, vermutlich. Wobei natürlich, ein Nerd-Fact an dieser Stelle wieder, bei der Zauberrüstung He-Man ist es tatsächlich einer der ersten Male, wo nicht das Kreuz, das klassische Kreuz drauf ist, sondern dieses H und M verschlungen, was jetzt der neue He-Man ja auch hat. Aber ich weiß, was du meinst. Also es macht aber so wenig Sinn, warum Skeletor es wieder so macht. Es macht doch keinen Sinn, dass er Soa alleine lässt in Snake Mountain. Hätte er doch wenigstens mitgenommen irgendwie oder sowas. Ja,
auf jeden Fall.
Das ist einfach wieder so schwierig. Es macht doch keinen Sinn, dass er die ganze Nacht durchsäuft und einfach völlig unkonzentriert ist beim Kampf. Ja, es macht auch keinen Sinn, dass die Dämonen aufgeben, obwohl das Tor schon kaputt ist. Hast du gerade schon gesagt, Dieter. Mann.
Ach ja, schade.
Ja.
Der Stratege des Schreckens, dem fällt auch nichts Besseres ein, als wie das immer alle Kämpfer dasselbe machen, oder? Zuerst alle auf das Tor, dann alle auf Soa.
Und wo ist eigentlich der Stinker? Wieso verstinkt er da nicht alle? Ja, dann wäre in 3 Minuten die Szenerie zu Ende und alle liegen am Boden. So, fertig. So, hätte Skeletor sich ein bisschen mal nachgedacht, alle Monsterkämpfer mit einem Atemschutzgerät ausgestattet, das hätten die schnell aufgesetzt. Fertig. So, wäre es mal eine Idee
gewesen. Zumindest mit einem Tuch, das mit Wasser getränkt
ist. Mindestens mal das. Auf alle Fälle.
Naja. Ach ja. Dann hast du nicht beide Hände frei zum Kämpfen. Ist auch nicht praktisch. Aber ja. Nein, aber haben wir jetzt gesagt, also leider Gottes, der Schlusskampf, wie gesagt, für mich die Einstimmung auf diese Schlacht sehr gut. Ja, man kriegt mit, was die Anstrengungen, die Bösen unternehmen, um die Burg zu kommen. Aber dann geht es wieder sehr, sehr schnell. Sobald Hiemen auftaucht, ist es gleich geklärt.
Ja, das ist schade.
So ist das.
Ja, das ist, was ich am
Kein Stinktier, ja. aber dafür einen Kater.
Das ist das, was ich am Anfang meinte. Da wird 5 Minuten der kostbaren Sendezeit verplempert für Orko, der müde ist. Hätte man das doch lieber hier am Ende investiert, um das noch ein bisschen ausführlicher zu machen. Weil Skeletor wirkt da einfach so einfallslos, so hilflos komplett, ja. Dass er da so schnell aufgibt und sowas alles. So, die Frage, die wir uns vielleicht an dieser Stelle vielleicht mal grundsätzlich stellen können, ist, warum gewinnt He-Man eigentlich immer? Gewinnt er immer, weil er einfach der Machtschädel ist? Oder gewinnt er immer, weil Skeletor einfach dämlich ist?
Na, weil er weniger säuft. Das ist ja in der Folge ganz klar Ach so. Herausgestrichen Ach so. Worden. Ja?
Okay.
Also, das ist ja mal logisch. Ja? Und du musst dir vorstellen, die saufen ja nicht nur, die haben ja jetzt auch den Stinker. Wenn du dann wenn du dann besoffen einschläfst, dann wirst du sicher nicht deine Gasmaske aufsetzen. Das heißt, das beeinträchtigt die ja zusätzlich.
Ja. Okay, also die Moral von der Geschichte ist, Finger weg vom Alkohol. So, und regelmäßig lüften.
Genau.
Okay, gut.
Also, liebe Kinder, sauft nicht über die Nacht.
Ja, aber das hat sich natürlich auch gewandelt. Also von den ersten Folgen, von den ersten 5, 6 Folgen, wo He-Man teilweise gegen Triklops oder gegen Trapjaw kämpft und ich sag mal schon wirklich Mühen hat, kämpft er dann jetzt in diesen Folgen mehr oder weniger alleine gegen 20 Bösewichte und alle nehmen Reis aus. Das ist ein bisschen schade. Das war am Anfang. Bei den ersten Folgen wirklich war das spannender.
Absolut.
Wenn man zurückdenkt an Sternenstaub, wo He-Man sagt, ja, ohne das Zauberschwert, er einfach auch nicht gegen Trapjaw und Triklops bestehen. Also da hatten die Bösewichte einfach einen ganz anderen Stellenwert als wir jetzt.
Ganz genau. Also He-Man ist deutlich verletzbarer dargestellt in den Hörspielen im Normalfall, als es jetzt im Filmation beispielsweise der Fall ist. Aber du hast schon recht, das ändert sich immer so ein bisschen, auch mit den zunehmenden Folgenanzahl tauchen solche Elemente auf einmal nicht mehr mit auf, was du gerade zitiert hast vom Sternenstaub beispielsweise. Ne? Finde ich tatsächlich ein bisschen schade an der Stelle, zumal Skeletor dann eigentlich schon wissen müsste, dass das Zauberschwert ja das Nonplusultra ist, was He-Man seine Kraft verleiht. Und warum sollte sich das jetzt auf einmal ändern? Weil er ein Silberschwert hat und He-Man eine Zauberrüstung hat. Also deshalb ja auch die Frage, wozu eigentlich eine Zauberrüstung? Er hat ihn sowieso noch nie verletzt. Ja, gibt's ja gar nicht. Ich glaube, an der Stelle können wir schon ein bisschen spoilern. Das allererste Mal, dass He-Man an der Brust verletzt wird, ist Folge 33. Da kommen wir ja dann irgendwann bald zu. Warum hat er die Zauberrüstung nicht angehabt, der Depp? Menschenskinder.
Stimmt, ja.
Jetzt hat er sie doch schon seit Folge 23, aber genau da hat er sie nicht an. Pech gehabt. Naja.
Naja, gut, musst halt auch dran denken, wenn du in den Kampf gehst, dass du vorher noch deine Zauberrüstung
hast. Ja, aber Tony Stark hat seinen Anzug auch immer dabei. Irgendwie kriegt das ja auch hin. Dann kann das doch He-Man erst recht. Das gibt's doch gar nicht.
Fragen.
So sieht's aus, Olli.
Fragen wir Fragen. Der Dieter hat noch die entscheidendste Frage überhaupt gestellt, hier im Skript. Wer repariert eigentlich immer die kaputten Burgtore?
Ja.
Gibt's denn da eine Antwort? Auch nicht wirklich, oder? Gibt es der Meister Eder vielleicht?
Das weiß ich nicht, ja. Also bei Benjamin Blümchen, da war es immer Karl, der alles repariert hat. Aber
ja. Ich hätte ja jetzt gesagt, das sind diese magischen Kristalle, weil die reparieren ja. Aber wir haben jetzt ja erkannt, dass es nicht die Kristalle sind, die reparieren. Ja. Weil ja die Rüstung sich schon vorher reparieren konnte.
Ja, und das Burgtor wird ja aus Holz sein, da wird Man at Arms dann auch mal den Hobel zur Hand nehmen. Und da
weißt du, was die brauchen, Dieter? Weißt du, was die Guten brauchen? Genauso wie ich. Einen Holzer. Einen Holzer für die Holztore.
Einen Holzmeister.
Genau.
Ja, genau.
Na gut, fürs Fazit, liebe Leute, oder magst du den Orko-Schlussgang auch noch
ach, nee.
Durch die Mangel nehmen?
Den lassen wir unkommentiert.
Okay. fürs Fazit hätte ich mir nämlich nochmal ein schönes Getränk aufgemacht, extra. Und dann wäre ich so frei und würde mal
los
anfangen.
Dann sprudle es raus, okay. Das Fazit.
Gut, also, liebe Hörende, Hörpersonen, mein Fazit. Ich finde diese Folge sehr, sehr lustig, hat viele starke Szenen und vor allem wieder mal auf der Seite der Bösen, aber auch nicht wie bei anderen Folgen so, dass die Guten vollkommen irgendwie unter ferner Liefen sind. Nein, das ist schon okay, aber die stärkeren Szenen haben wieder die Bösen. Und dann sind es auch wieder die guten Folgen meistens. Eben wie gesagt, auch Tida dieses Mal und Man at Arms in sehr guter Form. Das mit der Werbefolge haben wir eh schon gesagt. Das ist natürlich hier wieder sehr offensichtlich. Und ein paar Fragen, die W-Fragen sozusagen, habe ich mir noch aufgeschrieben. Warum gräbt Modulok sich nie unter Castle Grayskull? Wo sind die Strategien des Strategen des Schreckens? Das haben wir eh auch schon aufgearbeitet. Und das haben wir noch nicht gesagt. Was ist die alte Rechnung von Stinkor mit dem König, die er erwähnt? Der hat nämlich noch eine alte Rechnung mit dem König offen.
Das stimmt.
Wird aber auch nie noch aufgegriffen.
Ja.
Und ja,
es kann
ja
nicht
warum
sein, dass ihn der
Drache
König beleidigt hätte oder Stinker, du stinkst zu viel, weil darauf ist er ja richtig stolz.
Also, das kann es auch nicht sein.
Das kann es nicht sein.
Vielleicht hat er gesagt, du stinkst zu wenig.
Ehrlich, würde ich gerade sagen. Genau. Dann kannst du das sein. Oh, du riechst aber gut. Was?
Genau.
Was ist das für ein Parfum, Stinkor? Ich hasse dich. Ja, so, naja, dann hätte man das auch noch geklärt, dankeschön. Ja, und warum der Drache nur auf die Rüstung spritzt, hast du, Manuel, ja eh auch jetzt noch gut zusammengefasst. Alles in allem, gute Folge, bringt mir ein gutes Feeling und was für mich mittlerweile eher das Allerwichtigste ist, es ist gut zu reviewen, weil es viele Sachen gibt, die man besprechen kann, was man jetzt fast 2 Stunden gemacht hat.
Du kannst dir die Story gut merken und dann dann bewertest du sie immer hoch.
Ja, richtig, ja. Das Einzige, was ich hier ankreiden muss, ist, dass die Story schon wieder viel zu lange erzählt wurde.
Ja, okay.
Aber sonst passt es. Nein, das, ein kleiner Diss am Ende. Aber sie kriegt von mir.
Ja, du hast das eh gesehen, also die wie die Szenen beschrieben waren. Hast du. Aber ja, Olli, ja, zu deinen 2 W-Fragen noch, weil du hast gesagt, ja, warum gräbt sich Modulok nicht durch und warum macht Too Bad keine besseren Pläne? Das muss ja nicht alles in dieser Folge passieren. Das könnte ja auch noch in späteren Folgen passieren. Aber leider, so viel sei schon mal gespoilert, Too Bad hat keine großen Auftritte mehr und auch Modulok wird sich nicht mehr nach Castle Grayskull graben. Insofern schade. Aber klar, da wäre Potenzial auch noch gewesen. Also gerade Too Bad, richtig schade, der hätte viel Potenzial.
Absolut. Aber dafür kommt der Stinker noch ein paar Mal. Der bleibt uns noch erhalten.
Unser geliebter Stinker kommt noch weiter vor. Und die geliebte Folge kriegt von mir eine 7 von 10.
Wow.
Und ihr kriegt jetzt von mir eine Aufgabe, und zwar euer Fazit in wenigen Sätzen zu formulieren.
Wer soll anfangen? Dieter, du oder ich?
Dann mache ich nochmal und du darfst den Abschluss machen, lieber Manuel. Genau, ja, also für mich war die Story gut. Keine großen Lücken oder Schwächen. Was ein bisschen genervt hat beim Hören, war das ständige Drachen- und Spider-Gequietsche. Das war bei einigen Szenen wirklich ein bisschen zu viel für meinen Geschmack, aber ansonsten war die Folge super produziert und mit sehr, sehr viel, sehr spannenden atmosphärischen Szenen. Ja, und super gut gefallen haben mir natürlich alle Szenen mit dem bösen Skeletor, ganz oft überschwänglich, nahezu euphorisch in seinen Dialogen und gerade die Bösen in dieser Folge wirklich eine super Sprecherleistung und ja, da die Stimmung und Atmosphäre war einfach wunderbar bei jeder Szene von den Bösen. Ja, was mir nicht so gut gefallen hat, war eben dieser übertrieben ulkige He-Man und Orko-Dialog. Das war zu sehr aufgesetzte Komik. Und ein zweiter Punkt, den ich hier ankreiden möchte, es war für mich nicht so ganz klar, wer war jetzt der Monsterkämpfer, der wirklich im Vordergrund stand. War das Tubed, war das Stinkor, der Giftdrache oder Modulok, der ja auch immer noch sozusagen einer der gewaltigsten Kämpfe ist. Stinkor ist beim Schlusskampf einfach komplett untergegangen, ja. Der ist praktisch gar nicht in Erscheinung getreten. Und es war eine Product Placement Folge, das hat in der Folge nicht gestört, aber beim Schlusskampf, da waren es irgendwie zu viele, oder da, es waren zu viele neue Monsterkämpfe in der Folge, da, das hat für mich nicht so ganz gepasst. Aber alles in allem war es jetzt nicht die allerbeste und allerspannendste Folge, aber eine Folge, die man gut durchhören kann, die viel Spaß macht und die auch wirklich nie langweilig wird. Insgesamt von mir dann bekommt die Folge eine 6 von 10 möglichen Punkten.
Ja, dann würde ich mich mal einreihen im Fazit. Ich finde, die Folge ist okay. Ich kann nicht behaupten, dass ich bei den Masters-Hörspielen Folgen habe, die ich wirklich schlecht finde. Schlechte Folgen höre ich mir überhaupt nicht an. Also beispielsweise wäre sowas wie die Princess Power-Hörspiele. Wer die schon mal reingehört hat, da muss ich mich wirklich zwingen, sie anzuhören, weil ich die wirklich katastrophal finde. Sowas gibt's bei den Masters nicht. Aber es gibt schon Folgen, die habe ich als Kind öfter gehört wie andere Episoden. Und bei der Zauberrüstung ist es in der Tat so, dass ich die Folge natürlich gehört habe, aber andere Episoden wesentlich häufiger gehört habe. Das Todestor, das ewige Feuer, Pyramide und Sterblichkeit und so weiter. Das sind für mich wirklich Folgen, die da erinnere ich mich dran, dass ich die wirklich regelmäßig angehört habe. Und bei der Zauberrüstung war es dann tatsächlich eher ein bisschen weniger der Fall. Ich kann gar nicht mehr so genau sagen als Kind, warum. Was mich da gestört hat, von der Umsetzung her ist sie eigentlich gut, da gebe ich euch beiden recht. Das macht Spaß, sie eigentlich sich anzuhören. Ich finde die Atmosphäre, die durch die Soundeffekte geschaffen wurde, gut umgesetzt. Ich finde allein die Sprecherleistung vom Stinkor sensationell. Das könnte mir quasi schon in Schleife anhören, eine Stunde lang sein Gelache. Das ist einfach nur gut umgesetzt. Und aber es hat trotzdem irgendwie nicht so ganz gezündet, wie es halt, sag ich mal, andere Folgen tun. So eine gewisse Reihenfolge gibt es halt dann doch schon, sag ich mal, bei den insgesamt 37 Hörspielen. Ich habe damals beim Himanischen Quartett der Folge, glaube ich, eine 3,5 gegeben, also nach Schulnotensystem, eine 3 bis 4 gegeben. Ich würde mich da tatsächlich heute wieder mit einreihen. Das wäre nach eurem 10-Punkte-System, sag ich mal, auch so eine Tendenz, so 5 von 10 Punkte, vielleicht auch gut gemeinte 6 von 10 Punkten. Also es gibt definitiv für mich bessere Hörspiele, aber ja, man kann sie desto trotz, sage ich jetzt mal, anhören. Sie ist so insofern kurzweilig, auch wenn die beispielsweise, was ich jetzt wirklich nur als Kritik äußern möchte an dieser Stelle, die Punkte, wo man selbst als Kind schon einen Facepalm macht, weil man merkt, Skeletor, du bist einfach blöd. Warum machst du das jetzt? War mir dazu offensichtlich. Also da gefallen mir, sag ich mal, Plots, wo Skeletor wirklich verliert, aber nicht, weil er dämlich ist, sondern weil halt die Gegebenheiten sich ändern und er bekommt sich mit oder sonst irgendwie sowas. Also das ist mir hier vielleicht sogar ein bisschen zu offensichtlich an dieser Stelle. Aber desto trotz, wie gesagt, gebe ich der Folge jetzt dann hier mal ein gut gemeinten, 6 von 10 Punkten. So.
6 von 10 Punkten.
Ich wollte dich gerade festnageln, weil der Dieter, der musste es ja einloggen. Ja,
ich merke mir das, ja.
Und das gibt es ja dann in unserer Folge 38 dann sozusagen, wo dann alles nochmal aufgearbeitet wird. Da gibt es dann den großen Durchschnitt.
Oh, da bin ich gespannt. Wir merken uns ja auch die Bewertungen von unseren Gästen. Da haben wir auch schon einige natürlich.
Ja, da seid ihr dann alle wieder herzlich eingeladen.
Ja. Sehr gerne, sehr gerne. Spätestens.
So, Deckel drauf, oder? Sind wir durch mit der Folge? Ja, lieber Manuel, war wunderbar, dass du wieder dabei warst und wieder viel Wissen und auch schöne, ja, schöne Interpretationen mit reingebracht hast. Mir hat es auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht und ja, ich hoffe, wir hören und sehen uns wieder mal bei einer anderen Folge.
Ja, sehr, sehr gerne. Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Hat mich, wie gesagt, oder wie immer sehr gefreut. Bin jetzt tatsächlich auch schon wieder zum zweiten Mal mit dabei. Also wieder schon Wiederholungstäter hier im Machtschädel. Und hat wieder sehr viel Spaß gemacht, mit euch hier zu nörden und die Folge dann zu zerpflücken. Und ich freue mich dann auf unsere nächste gemeinsame Rezension.
Die wird auf jeden Fall kommen. Auch von meiner Seite wirklich recht, recht herzlichen Dank und ja, liebe Grüße an das ganze Planet Eternia oder an den Planet Eternia und an alle Masters-Fans, die sich dort herumtummeln. Und ja, Manuel, wir beide, wir sehen uns auf jeden Fall in der Zukunft.
So ist es. Ja, dann, lieber Olli, der Stinkor, der ist in seiner Höhle geblieben in dieser Folge. Ich habe deswegen eine neue Frage für dich. Und da möchte ich jetzt von dir wissen, bist du denn vorbereitet?
Absolut nicht.
Absolut nicht, ja, das dachte ich mir. Aber es ist keine schwierige Folge. Es ist eine ganz beiläufige Frage. Und zwar musst du dir jetzt überlegen.
Keine schwierige Frage, meinst du, oder?
Was?
Wir nehmen schon lang auf. Ich glaube, du hast gesagt, es ist keine schwierige Folge.
Keine schwierige Frage. Nein, ich frage dich jetzt, lieber Olli, wo würdest du denn lieber ein Eis essen? Also so ein schönes Speiseeis, ja, mindestens 3 Kugeln. Mhm. Würdest du das gerne essen am Yachthafen von Palma de Mallorca im Sonnenuntergang mit Blick aufs Meer oder lieber im Hyperraum?
Oh, das ist eine sehr gute Frage. Ja, na cool, am Yachthafen von Palma de Mallorca, da waren wir beide schon miteinander. Du hast da ja 3 Jahre lang gelebt. Ja. Das war eine ganz, ganz tolle Zeit. Ich habe dich oft besucht und da waren wir auch ein paar Mal im Keller Wein trinken. Und auch wenn es mir sehr, sehr gut gefallen hat, würde ich natürlich viel, viel lieber das Hyperraum-Eis kosten.
Ja, wunderbar. Dann werden wir mal sehen, ob das in irgendeiner Folge dir auch mal gelingen wird. Sehr schön. Ja, dann bleibt jetzt nicht mehr viel, als mich bei unserer Hörerschaft zu bedanken. Liebe Leute, danke fürs Zuhören. Danke, dass ihr uns treu die Stange haltet und dass ihr dabei seid. Ja, ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Und zu guter Letzt darf ich euch um eines bitten, nämlich vergesst niemals eine Sache. Eternia wird nicht untergehen. Und falls doch, dann hört ihr es bei He-Mans Machtschädel.